Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung.
Wir müssen mal wieder über Treibhausgase sprechen und einen traurigen Rekord. In der Atmosphäre ist aktuell so viel Kohlendioxid wie seit 3 Millionen Jahren nicht mehr. Mit unseren Emissionen verstärken wir Menschen die Klimaerwärmung mit all ihren Folgen, dem Anstieg der Meeresspiegel, dem Artensterben, den Wetterextremen. Bestimmt hast du auch schon mal von den Kipppunkten gehört. Sind die Meere erstmal versauert oder die Gletscher geschmolzen, dann lässt sich das nicht einfach so rückgängig machen. Deswegen müssen wir jetzt was tun. Das Problem ist, die Treibhausgase, die bleiben sehr lange in der Atmosphäre. Selbst wenn wir sofort und drastisch die Emissionen reduzieren, werden die Werte nicht gleich sinken. Den Klimaschutz aufzuschieben, das macht also alles nur schlimmer und teurer. Da sind sich WissenschaftlerInnen einig. Und ja, die großen Stellschrauben, die liegen in der Politik. Aber bis sich da so richtig was tut, können wir immerhin unsere Kraft als VerbraucherInnen nutzen und denen da oben ein bisschen Druck machen. Ein großer Hebel, das ist die Energieversorgung. Mit dem richtigen Anbieter kannst du daheim viele Tonnen CO2 im Jahr einsparen. Zum Beispiel mit Ökoenergie von Polarstern. Bei Polarstern gibt's 100% echte Ökoenergie. Bei Strom genauso wie bei Gas. Und für jede Kilowattstunde investiert Polarstern in neue Ökokraftwerke. Aber weil echter Klimaschutz auch eine andere Art zu wirtschaften braucht, ist Polarstern außerdem ein Social Business und zertifiziert durch Gemeinwohlökonomie. Das Ziel? Mit Energie die Welt verändern. Vielleicht kommt ja auch für dich ein Wechsel zu Polarstern in Frage. Dann geh mal auf polarstern-energie.de. Mit dem Code Wochendämmerung bekommst du eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresrechnung.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 1. Dezember 2023 mit
der neuen Weltordnung,
Israel,
Pleiten,
Reichtum,
Schmerztabletten,
Luft,
Keksen,
der Türkei,
Überschwemmungen,
einer guten Nachricht,
dem Börsenticker,
einem Limerick der Woche,
Katrin Rönicke
und Holger Klein.
Mensch, das ging ja wie geölt jetzt am Anfang.
So als hätten wir uns abgesprochen.
Ja, ist krass.
Soll ich mit Israel anfangen? Israel-Hamas-Krieg, so aktuell.
Ja, ne?
Ja. Und zwar hat das Plus972-Magazin, Plus972, das ist die Vorwahl, die internationale Vorwahl von Israel und den palästinensischen Gebieten. Das Magazin hat einen Artikel rausgebracht. Und bevor ich den so ein bisschen berichte, vielleicht muss ich vielleicht noch dazu sagen, es ist so ein sehr kritisches Magazin. Also es kommt aus Israel selbst, hat aber durchaus auch Artikel, wo die Meinung vertreten wird, dass Israel am Hamas-Massaker vom 7. Oktober selbst schuld sei.
Wow, ja. Ich lese die auch, ja.
Ja.
Das, manchmal ist es schwierig, wenn man so einen gefestigten Klassenstandpunkt hat, so wie ich, dann, ja.
Ja, naja. Zum Beispiel, also ich habe so ein Zitat aus einem Artikel mitgebracht, wo es als Tatsache hingestellt wird, dass, Zitat, israelische Juden zunehmend einen Preis für die anhaltenden Missbräuche Israels zahlen, wie die Hamas am 7. Oktober rücksichtslos demonstrierte. Zitat Ende. Also, Täter-Opfer-Umkehr. Naja, es gibt jedenfalls da eine Recherche, die wahrscheinlich auch diese Meinung untermauert, dass Israel selbst schuld sei, die aber auch jetzt für Menschen wie dich und mich wichtig ist, finde ich. Also Leute, die ganz klar einen anderen Standpunkt haben. Und zwar haben die recherchiert rund um diesen israelischen Krieg, also die israelische Seite in Gaza, und haben da auch mit Quellen aus dem israelischen Geheimdienst gesprochen. Da geht es dann um Methoden und auch Abwägungen, die Israel trifft, wenn es zum Beispiel ein Wohngebäude oder sowas in Gaza angreift. Und auch, wie diese Abwägungen getroffen werden und von wem das dann entschieden wird und so weiter. Und Plus972 berichtet, dass dabei eine künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen soll, dank der dann die IDF mit sehr großer Präzision vorhersagen kann, okay, also wenn wir jetzt das Gebäude X bombardieren, dann werden wir so und so viele Zivilistinnen dabei töten. So.
Eine künstliche Intelligenz?
Also er wird von einer AI, also Artificial Intelligence, gesprochen. Das ist wahrscheinlich einfach so eine Art Programm, das verschiedene Daten heranzieht, die dann, ne, also weil heutzutage KI ist ja alles halt künstliche in der Regel, Intelligenz.
Ja, stimmt schon. Aber richtige KI ist halt auch Blackbox. Das heißt, du weißt überhaupt nicht, warum das Ding irgendwelche Sachen ausspuckt. Das macht es halt einfach nur, ne?
Ja, da habe ich jetzt keine Informationen, wie das genau arbeitet. Also es ist sowieso eine Recherche, die darauf basiert, dass anonyme Quellen zitiert werden, die natürlich auch nicht genannt werden wollen, die aber wohl sehr zuverlässig sein sollen. Und ich würde jetzt auch erstmal davon ausgehen, dass sie zuverlässig sind, auch weil sie einander im Grunde bestätigen. So. Jedenfalls ist das Ergebnis davon, dass das sozusagen so ein bisschen automatisiert berechnet wird. Ne? Also du willst dieses Gebäude bombardieren, dann wirst du so und so viele ZivilistInnen töten, dass sehr oft hohe Zahlen in Kauf genommen werden. Also wenn dann dieses Programm ausspuckt, okay, weiß nicht, eine dreistellige Zahl wirst du töten, um eine einzige Hamas-Person zu töten, würde die IDF das sehr oft machen und sagen, okay, für diese eine Hamas-Person töten wir eine dreistellige Zahl an ZivilistInnen. So. Und da stellt sich natürlich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Ja, also zumal diese Recherche auch zutage gebracht hat, dass die Angriffe auf Israel, also es gibt ja weiterhin jeden Tag oder jetzt wieder jeden Tag Angriffe auch auf Israel, Raketen aus Gaza, dass die eben in der Mehrheit der Fälle gar nicht aus diesen Häusern verübt werden. Der Vergleich, den eine Quelle, die in dem Artikel zitiert wird, zieht, ist, das wäre so, als würde die Hamas die Häuser aller Soldaten bombardieren, wenn die am Wochenende zu ihren Familien gehen. Und bei diesem Zitat habe ich kurz gedacht, okay, ja, jetzt könnten LeserInnen mal innehalten und sich klar machen, nichts anderes hat die Hamas letztendlich getan. Ja? Also es waren nicht mal die Häuser von SoldatInnen, die sie attackiert haben und wo sie das Massaker angerichtet haben. Natürlich wird dann ganz schnell gesagt, ja, aber das geht ja nur in Anführungszeichen um 1400 Getötete hier. Der aktuelle Stand in Gaza ist ja mehr als 15.000, also mehr als 10-mal so viele. Wobei das natürlich, muss man auch immer dazu sagen, die Zahlen der Hamas sind und nicht zwischen SoldatInnen und ZivilistInnen unterschieden wird bei dieser Zahl. So. Und dieser Artikel wird jetzt gerade sehr, sehr viel geteilt, weil er natürlich das beweist, in Anführungszeichen, was jetzt seit Wochen unterstellt wird, nämlich dass Israel ganz bewusst zivile Opfer in Kauf nimmt und sich eben nicht darum kümmert, dass die vermieden werden. Und es ist aber halt Pflicht, als Kriegspartei zivile Opfer zu vermeiden und eben nicht einfach so in Kauf zu nehmen. Das ist diese Recherche. Ja, man krummelt so vor sich hin.
Ich finde, das ist insgesamt so ein bisschen komisch. Also einmal dieser Vergleich, das wäre ja so, als würde Hamas die Privathäuser der israelischen Soldatinnen und Soldaten bombardieren. Ja, wenn Hamas das könnte, würden sie es auch tun.
Ja, eben.
Also wenn, das ist jetzt nicht so, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, als würde Hamas sich zurückhalten, weil sie das wollen, sondern als würden denen einfach die Mittel fehlen, Israel so anzugreifen, wie Hezbollah zum Beispiel behauptet, dass sie es könnten, wenn sie es wollten.
Ja.
Das ist das eine. Und ich habe halt immer noch, meine Frage ist halt immer noch, wie soll Israel es denn machen? Worauf sollen die denn warten? Ja, also wie sollen sie, ne, wenn die Hamas ihre Kommandozentrale im Erdgeschoss eines Wohnhauses hat, was sollen die denn machen? Sollen die nur das Erdgeschoss anzünden oder wie soll das gehen? Ja. Das ist ja zumindest aus meiner Perspektive das große Problem, dass du überhaupt nicht in der Lage bist, zwischen Zivilisten und Soldaten zu unterscheiden.
Eben, das ist das große Problem. Das berichten ja auch alle JournalistInnen, die in den letzten 10, 20 Jahren dort unterwegs waren. Die sagen halt, naja, also zum Beispiel bei diesem Krankenhaus, was ja jetzt viel in den Medien war, wo eben rauskam, tatsächlich stimmte, was die IDF gesagt hat und die Kommandozentrale war dort unter diesem Krankenhaus oder in diesem Krankenhaus sogar. Und dass einfach die Hamas-Kämpfer, die laufen halt nicht in Uniform rum.
Ja.
Also die sind halt nicht erkennbar als Soldaten. Die sehen halt so aus wie alle anderen auch. Die sehen aus wie ZivilistInnen und das ist Absicht. Und die Hamas sagt ja auch immer wieder, so, also es wird ja immer wieder auch unterstellt bzw. angeprangert, dass sie ZivilistInnen als menschliche Schutzschilde missbrauchen. Und dann kommt von der Hamas halt sowas wie, naja, die sterben für eine gute Sache. Ja,
ja, super.
So, ne? Also das ist durchaus.
Ja, es ist irgendwie, ja.
Naja, also das passiert und trotzdem ist das jetzt natürlich dieser Artikel Wasser auf die Mühlen derjenigen, die seit Wochen sagen, das ist ein Genozid. Dazu übrigens nochmal, das hat mich jetzt auch nochmal umgetrieben, es gab so einen Brief von über 800 AkademikerInnen, die gesagt haben, das ist zumindest auf dem Weg, ein Genozid zu werden. Und das wird verbreitet im Netz, also ist mir auch begegnet, mit der Überschrift, über 800 Genozidexperten sagen, dass es Genozid sei.
Bin ich dann der 801. Genozidexperte, weil ich sage, das ist keiner.
Ich habe mir den Brief dann mal angesehen und einfach nur so die ersten 107 20. 107 Lungenärzte, ne? So ungefähr. Und einfach nur die ersten 20 UnterzeichnerInnen so gegoogelt. Was sind das für Leute, ja? Und die ersten 20 sind definitiv keine Genozidexpertinnen. Also es sind Ökonomen, Juristen, Historiker. Da war einer dabei, der macht feministische Studien, was ich cool finde, aber hat irgendwie nichts mit dem Nahostkonflikt oder Genozid zu tun. Der nächste untersucht die Wirkung von Giften auf Tiere und Mensch. Fand ich auch spannend. Also ein sehr, sehr bunter Mix von Leuten.
Aber hat halt Wucht, ne? Die Zahl 800.
Ja, voll.
Hat halt mehr Wucht als der eine Experte und die andere Expertin, die vielleicht unterschiedlicher Meinung sind. Zwei Leute.
Voll. Und dann habe ich nochmal geguckt, gibt es denn Leute, die explizit irgendwie das Wort Genocide in ihrem, also in dieser Unterschriftenliste mit reingeschrieben haben, weil es gibt ja schon sowas wie Center for Genocide oder sowas, ne? Also das sind wirklich Leute, wirkliche Genozid-ExpertInnen. Und das waren von diesen 800 dann 8.
Immerhin.
Und einer davon ist Russ Siegel gewesen, der ja auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich habe schon erzählt, dessen Artikel, das sei Genozid und so weiter, wurde mir sehr oft geschickt. Und sein einziges Argument war diese Phosphorbombe, die in Gaza eingesetzt wurde.
Hä? Ich dachte, das...
Das hatten wir schon mal.
War das nicht debunked? Ja, ja, eben. Aber war die Phosphorbombe, war das nicht überhaupt keine Phosphorbombe? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich habe den allerletzten Stand nicht. Aber als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, war es nicht debunked. Was debunked war, waren Videos, die durchs Netz gegangen sind, wo gesagt wurde, hier, das ist die Phosphorbombe, die Israel, oder das ist eine Phosphorbombe, die Israel in Gaza einsetzt. Und tatsächlich war es aber eine Phosphorbombe oder Video einer Phosphorbombe im Ukraine-Krieg.
Mhm.
Das hatte korrektiv debunked. Aber
Zweifelsfall was für den Faktencheck. Was ich an diesem ganzen Scheiß, das ist Genozid, Israel ist ein Völkermörder, was mir daran so auf den Sack geht, ist dieses Gegröle, das da stattfindet weltweit. Darunter geht verschütt, dass in der Westbank die Siedler tatsächlich zumindest mit teilweise genozidalen Mitteln versuchen, sich auszubreiten. Und das ist eigentlich was, worüber wir mal reden müssten und was man mal anprangern müsste, weil das geht tatsächlich zu weit. Aber das kannst du ja nicht bringen, wenn du sagst, in der Westbank, also was da die, ne, die, ich hatte doch dieses vorletzte Sendung, dieses Interview mit der Siedlerin in die Shownotes geschrieben. Das, was die will, das ist im Grunde, ist das, ja, es ist ein Genozid. Es ist zumindest auf kultureller Ebene ein Genozid. Also das ist ja auch nochmal, ein Genozidbegriff hatten wir ja auch schon häufiger, dass es dann nicht nur darum geht, alle umzubringen, sondern dass es da auch darum gehen kann, einfach nur die Kultur irrelevant zu machen oder sogar auszulöschen, also die Leute zu assimilieren. Das ist ja ganz klar, was die will. Ne? Und das ist eigentlich das, worüber man mal reden könnte, aber daraus würden dann ja auch Konsequenzen folgen. Dann müsste man sich ja auch mal mit allem Möglichen auseinandersetzen, was da passiert. Und es ist halt total simpel, sich ins warme Wohnzimmer in Deutschland oder sonst wo auf der Welt zu setzen und zu sagen, Israel soll mal Waffenstillstand machen. Das ist
ich fand ja, man hat ja gerade gesehen, es gab ja jetzt eine Feuerpause. Mhm. 7 Tage waren das, glaube ich, sogar fast.
Und immer noch dran, oder?
Nee, die haben jetzt wieder angefangen.
Ja, ja, Hamas hat wieder angefangen, ja.
Ja, genau. Also die Feuerpause wurde gebrochen von der Hamas.
Na, ersten Selbstmord? Nee, war es ein Selbstmord?
Ein Mordanschlag in Jerusalem gab es auch, genau. Beides nicht so geil, wenn man sich hinstellen will und sagen will, also wir wollen den Frieden. Immerhin hat die Feuerpause gezeigt, dass es anders gehen könnte. Ja, aber es hat halt auch gezeigt, finde ich, also, dass die Hamas keinen Frieden will.
Ja, es hat also vor allen Dingen gezeigt, dass die Hamas keine Entität ist, die alle ihre Radikalen oder überhaupt ihre Kämpfer unter Kontrolle hat.
Ja,
das ist ja das Problem. Das ist halt genauso, wie wenn hier irgendwie ein 21-jähriger Schwachkopf sich aus Düngemitteln eine Bombe zusammenbaut und versucht, hier irgendwas in Deutschland in die Luft zu jagen und sich dann auf den IS beruft, dann machen ja alle direkt daraus wieder einen IS-Anschlag. Nee. So funktioniert das halt nicht. Das ist halt keine reguläre Armee. Das ist nicht wie wenn Russland ein anderes Land überfällt, sondern das ist ja fast sowas wie stochastischer Terrorismus. Das ist eine Ideologie, der alle irgendwie ein bisschen anhängen und wer eine Waffe in die Hand nimmt und genug Schwachsinn im Kopf hat, der wird halt gewalttätig. Das ist ja das Problem.
Ja, und das die ist reklamieren. Auch, das finde ich, bringt auch einen zurück zum Anfang, ne, wo die Frage gestellt wird, ist es denn okay, Zivilistinnen, und selbst wenn es dreistellige Zahlen sind, in Kauf zu nehmen, um einen Hamas-Anhänger zu töten? Weil ist nicht vielleicht auch ein Hamas-Anhänger eine große Gefahr für Israel?
Ja, so. Gut, aber das ist ungefähr so ein Argument wie, nee, wir sollten hier überhaupt keine Flüchtlinge mehr reinlassen, weil alle Jubeljahre mal einer von denen ausrastet. Funktioniert auch.
Flüchtlinge nicht. Sind nicht Terrormenschen. Hamas ist eine Terrororganisation und wer ihr anhängt, ist Terrorist, meiner Meinung nach.
Ja gut, aber ne? Jedes, also das relative Regelmaß, in dem hier insbesondere Flüchtlinge aus, ich weiß es nicht, Syrien, Afghanistan und so, hier terroristisch auffällig werden in Europa, könnte einen ja auch darauf schließen lassen.
Ich finde, der Vergleich hinkt total. Ich weiß auch nicht, ob wir den hier bringen sollten an der Stelle. Also weil Wieso? Es sind einfach, naja, Geflüchtete sind erstmal tatsächlich ZivilistInnen. So.
Richtig, aber woher willst du wissen, dass unter den 100 Leuten, die da im Gazastreifen rumstehen, wer von diesen der Hamas-Kämpfer ist?
Ja, ja, eben, das ist ja der Streit, klar. Aber es ist einer darunter, so.
Ja, das meine ich.
Das ist sicher. Bei den Geflüchteten, die hier reinkommen, ist ja nicht sicher, okay, einer ist...
Fair enough, ja.
Weißt du?
Ja, so. Ja, ja.
Deswegen, also, keine Ahnung. Also, ich finde tatsächlich so schwer, darüber nachzudenken, wie die tatsächliche Gefahr, die von der Hamas ausgeht, gebannt werden soll. Auf, genau, auf soll. Welche Art gebannt werden soll.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil das ist.
Und ja. Wie, also die einzigen, die ja da anscheinend irgendwie eine gute Rolle einnehmen können, sind Ägypten und Katar. Ja, die scheinen ja vermitteln zu können, die scheinen ja die dazu beizutragen, dass die Kanäle offen bleiben zwischen den Kriegsparteien. Aber auch trotzdem, ne, obwohl sie das geschafft hatten, gab es eben diesen Bruch der Feuerpause, gab es diesen Mordanschlag und ja, keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, dass das alles kalkulierte Eskalationen sind und gerade auch diese Woche, ich muss mal gucken, ob ich habe den Text nicht wiedergefunden, aber es gab einen Experten, der auch gesagt hat, das Ziel der Hamas ist, dass Israel Gaza angreift, weil dann können sie sagen, wir werden angegriffen, wir müssen uns verteidigen, ab in den Dschihad.
Ja, ja, klar.
Und in diese Falle geht Israel eben auf eine Art? Ja. Aber was ist die Alternative? Ja, immer
naja,
wieder.
Sagen wir, also was man ja machen könnte. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Das war, glaube ich, auch einfach nur irgendein Tut irgendwo. Man könnte ja was ganz Unkonventionelles machen. Man könnte sagen, so, der Grenzübergang Rafah ist jetzt auf. Jeder, der unbewaffnet kommt, darf auf den Sinai und wird hier so lange untergebracht, bis Israel den kompletten Gazastreifen demilitarisiert hat, sämtliche Tunnel zerstört hat, zugeschüttet hat und sonst was. Und dann geht die internationale Gemeinschaft, vielleicht sogar auch die arabischen Staaten, die da drum rum sind, denen ja so unglaublich viel an den Palästinensern liegt, wie sie seit 60 Jahren nicht müde werden zu behaupten, ohne wirklich was für die Palästinenser zu tun. Dann kann mal die internationale Gemeinschaft hingehen und den Wiederaufbau des Gazastreifens finanzieren. Also, wer ohne Waffe kommt, darf raus. Wer mit Waffe kommt, wird sofort erschossen. So, wer dann noch drin ist, da gehen wir davon aus, dass er ein Hamas-Kämpfer ist. Das heißt, alle, die ab einem bestimmten Zeitpunkt noch im Gazastreifen sind, sind eine fremde Armee und gegen die wird halt gekämpft wie gegen eine fremde Armee. Und danach baut man das Ding wieder auf. Wäre ja so eine unkonventionelle Lösung.
Mm.
Und ich wundere mich, dass das noch niemand wirklich mal vorgeschlagen hat. Ist das so abwegig?
Anscheinend. Also, ich wundere mich auch schon seit Wochen
darüber.
Weil am
Sinai ist doch sowieso nichts los. Da tut doch auch nicht weh, wenn da mal irgendwie für 3-4 Jahre oder was auch immer, 2 Millionen Leute mehr irgendwie rumlungern.
Ägypten scheint es nicht zu wollen.
Ja gut, Ägypten ist halt hochgradig instabil. Ne? Aber da, selbst dabei könnte man Ägypten, ja, man könnte sagen, pass auf Ägypten, gib den Vereinten Nationen einfach für 5 Jahre die Kontrolle über den Sinai und ihr müsst euch gar nicht kümmern. Dafür kriegt ihr auch noch jedes Jahr 3 Milliarden Dollar oder sowas. Das, weißt du, warum sollte das denn nicht funktionieren? Die wollen doch eh alle nur Geld und ihre Ruhe.
Weiß nicht, wollen sie das? Ist nicht auch in Ägypten die Muslimbruderschaft sehr zentral? Und
ja, aber am Ende geht es denen auch nur um Geld.
Ja.
Ich meine, ansonsten hätten doch diese ganzen Mullahs, egal wie gemäßigt oder extremistisch sie sind, die haben alle unendlich viel Kohle auf Konten im Ausland. Denen geht es doch nicht um den ganzen Quatsch, den die da erzählen.
Sie müssen den Anschein wahren.
Ja, ja, klar. Nein. Klar, wie sollen sie sich sonst die Taschen voll machen? Naja.
So viel jedenfalls dazu.
So viel dazu. Kommen wir zu einem ganz anderen Ding. Mm. Hast du schon mal das Wort Essequibo gehört?
Nee.
Nee, ne? Ich auch nicht.
Wie schreibt sich das?
Essequibo, Essequibo.
Nee.
Es ist ein Landstrich, also eine Region, ist ungefähr so groß wie Tunesien und gehört zu Guyana, Südamerika. Was jetzt ein bisschen untertrieben ist, das gehört nicht zu Guyana, sondern das ganze Gebiet Essequibo macht ungefähr 2/3 von Guyana aus.
Okay.
Und zwar die 2/3 von Guyana, die im Westen liegen, westlich des Flusses Essequibo und an Venezuela grenzen. Und was Venezuela gerade macht, ist, Venezuela plant für Sonntag eine Volksabstimmung darüber, ob Essequibo nicht ein neuer venezolanischer Bundesstaat werden sollte.
Aha.
Also eine Volksabstimmung darüber, ob Venezuela den Russen macht und einfach mal große Teile seines souveränen Nachbarlandes annektiert.
Krass.
Und das ist auch nicht der einzige Vergleich, den man da zu den Russen ziehen kann, weil wer Essequibo kontrolliert, kontrolliert einen großen Teil der regionalen Bodenschätze. Vor allen Dingen da jetzt unmittelbar das Gold aus dem gleichnamigen Fluss. Was Venezuela also versucht, ist, Guyana zu beklauen, genauso wie die Russen versuchen, die Ukraine zu beklauen. Worauf beruft sich, noch eine Parallele, worauf beruft sich Venezuela?
Auf Vergangenheit,
auf
Geschichte.
Auf die großartige, goldene Vergangenheit. Hm. Weil Anfang des 19. Jahrhunderts war die ganze Gegend nämlich mal britische Kolonie geworden. Also das ist das Ding, was später zu Britisch-Guyana hieß und dann unabhängig und so weiter. Venezuela war damals spanische Kolonie. Gleichzeitig war Venezuela aber auch genau da, also Anfang des 19. Jahrhunderts, dabei langsam aber sicher unabhängig zu werden. Jetzt, als das dann zur britischen Kolonie geworden ist, ne, Guyana inklusive Essequibo, hätte Spanien Ansprüche gehabt, hat die aber nie erhoben, weil die hatten halt irgendwelche anderen Probleme in irgendwelchen anderen Kolonien, was so Kolonialmächte halt so hatten, als sie Kolonialmächte waren. So, dann gab es Ende des 19. Jahrhunderts, also das war jetzt Anfang des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, und zwar wirklich Ende des 19. Jahrhunderts, 1899, gab es eine internationale Vermittlungskommission, die hat einen Schiedsspruch gefällt, der hat die Grenzen festgeschrieben, und das sind die Grenzen, die heute noch gelten.
Mhm.
Ja, also da ist Guyana, da ist Venezuela. Venezuela hat das damals auch akzeptiert, dass diese Grenzen so festgelegt wurden. 60 Jahre später war dann Britisch-Guyana auf dem Weg in die Unabhängigkeit. Wir sind jetzt Mitte der 1960er Jahre ungefähr. Und auch das kennen wir von den Russen. Wenn ein Nachbar unabhängig wird, ist es in der Regel unübersichtlich genug in der Gegend, um den Versuch zumindest zu starten, sich dieses Land mal einzuverleiben oder zumindest Teile davon.
Mhm.
So, dann haben sie sich eine Zeit lang gekabbelt. Also Venezuela und Guyana, weil Venezuela sagt, ja, aber Moment mal, das ist ja gar nicht, ne, ihr könnt ja gar nicht das zu Guyana machen, weil das gehört ja gar nicht, das ist ja alte Rechte, 150 Jahre alt, haben sich halt gekabbelt eine Zeit lang, es gab eine neue Schlichtungskommission, das Ganze ist so ein bisschen so ein Frozen-Konflikt ohne Waffen geworden, Venezuela hat sich bei den Vereinten Nationen beschwert, dann gab es 10 Jahre Ruhe und dann hat Guyana vor 8 Jahren Konzessionen zur Erdölförderung vergeben und zwar auch in und vor Essequibo.
Mhm.
Und dann kam Venezuela wieder um die Ecke und hat seine Ansprüche angemeldet. Seltsamer Zufall, ne?
Ja.
Zwischenzeitlich ist das Ding dann beim Internationalen Strafgerichtshof gelandet. Guyana fordert, Venezuela soll am Sonntag kein Referendum abhalten dürfen.
Ja.
Venezuela soll untersagt werden, überhaupt nur irgendwas zu unternehmen, das ihnen die Kontrolle über guyanische Gebiete ermöglicht.
Mhm.
Und schön, eine Forderung lautet so ungefähr, natürlich dann in Amtsdeutsch, Venezuela soll mal damit aufhören, sich immer wieder neuen Scheißdreck aus dem Hintern zu ziehen, der diese ganze Diskussion bloß immer weiter verkompliziert.
Mhm.
Was auch eine interessante Parallele zu russischer Außenpolitik ist, sich immer wieder irgendeinen Stuss aus dem Hintern zu ziehen, sodass irgendwann alles wahr sein könnte und darum nichts wahr ist. Venezuela verlangt vom Gericht nur Zurückweisung des Antrags und ist überhaupt nicht vorstellig geworden. Und jetzt fragen wir uns natürlich, warum traut Venezuela sich das? Venezuela hat 32 Millionen Einwohner, 120.000 Soldaten und das Militär hat einen Anteil von 5% am Bruttoinlandsprodukt. Guyana hat 800.000 Einwohner, 4.000 Soldaten und das Militär hat 1% Anteil am BIP. Und das, liebe Kinder, ist mal wieder diese tolle multipolare Weltordnung, die sich unter anderem so viel Russland-Freunde so dringend herbeisehen, wo sich der Stärkere nämlich einfach nimmt, was er haben will und dabei einen Scheißdreck drauf gibt, welche Verträge er mal unterschrieben hat. Das Interessante ist, heute, wenn wir die Sendung aufnehmen, also am 1. Dezember, will der Internationale Gerichtshof einen Schiedsspruch bekannt geben. Das heißt, es kann sein, dass noch während der laufenden Sendung ich eine Eilmeldung bringe. Aber wahrscheinlich werden die irgendeinen Spruch machen. Morgen wird das dann erst in die Presse gehen oder so. Aber schauen wir mal. Und dann gucken wir mal, was passiert. Weil am Sonntag ist halt immer noch, also bisher hat Venezuela nicht gesagt, dass sie dieses Referendum nicht machen wollen. Und dann kann es halt sein, dass Venezuela sagt, ja wieso, unsere Leute haben gesagt, das gehört uns, dann nehmen wir uns das jetzt einfach. Und Guyana hat dem praktisch nichts entgegenzusetzen.
Krass.
Außer Unterstützung von den USA, von den Commonwealth-Staaten. Also Venezuela ist relativ allein mit seinen Ansprüchen da. Trotzdem, Venezuela ist stärker.
Deprimierend. Mhm. Auch deprimierend. Gucken wir in die Türkei. Eigentlich müsste man die Türkei jede Woche unter Beobachtung halten, so wie wir das ja auch lange bei Belarus gemacht haben. Übrigens, zwei Nachrichten aus Belarus, Entschuldigung, muss ich noch reinschieben. und zwar setzt Belarus wieder Geflüchtete an der Grenze zu Polen aus, kennen wir schon. Jetzt wissen wir, wie kalt es in Berlin ist. Mir fallen die Finger immer ab, wenn ich draußen bin. Man kann davon noch ein bisschen was abziehen und man hat ungefähr die Temperatur, die weiter im Osten ist. Und das betrifft jetzt wohl insbesondere auch Geflüchtete aus Syrien, also auch noch Menschen, die hier in der EU vermutlich einen Asylstatus bekommen würden. Und die sind laut Flüchtlingsorganisationen, also es gibt ja jede Menge polnische Flüchtlingsorganisationen, die dann versuchen, die Leute so gut es geht in den Wäldern mit warmen Suppen, Medikamenten, Decken und sowas zu versorgen, dass da die Gefahr ist, dass Körperteile abfrieren und dann auch amputiert werden müssten. Mhm. Polen hält die Grenzen dicht, patrouilliert dort sehr intensiv, damit bloß niemand reinkommt und nimmt damit wieder einen weiteren Winter den Tod der Menschen da billigend in Kauf. Wir wissen auch, dass da auch illegale Pushbacks passieren, aber die EU schaut weg. Trotzdem, Ursprung des ganzen Dilemmas ist Belarus, das darf man eben auch nicht vergessen. Und dann hat das Humanitarian Research Lab von Yale eine Zusammenarbeit aufgedeckt zwischen Russland und Belarus, was die Zwangsumsiedlung ukrainischer Kinder betrifft. Also das ist ja so eine der Machenschaften Russlands in der Ukraine, dass sie Kinder entführen, was auch genozidale Züge hat. Das verstößt gegen das Völkerrecht, das verstößt gegen Menschenrechtsnormen und so weiter. Und der Bericht aus Yale sagt, dass mindestens 2400 ukrainische Kinder im Alter zwischen 6 und 17 Jahren in 13 Einrichtungen in Belarus gebracht worden seien. Also fast 2500 Kinder, die nur in Belarus betroffen sind. Also Belarus kooperiert da sehr stark und macht sich mal wieder zum Komplizen von Russland. Aber zurück zur Türkei. Sagt dir der Name Ekrem İmamoğlu etwas?
Ekrem İmamoğlu, der war oder ist Bürgermeister von Istanbul, glaube ich, gewesen.
Korrekt.
Oder zumindest Kandidat. Ich weiß, ja genau, der war Bürgermeister von Istanbul, oder? Wollte Präsident werden, aber den haben sie abgesägt mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen, weil er die besten Chancen gegen Erdogan gehabt hätte. Ja.
So sieht's aus, genau. Der hat 2019 gegen den AKP-Kandidaten gewonnen. Mhm. In einer ersten Wahl relativ knapp. Dann wurde die Wahl als gilt nicht erklärt und wiederholt und dann hat er noch krasser gewonnen, also mit noch mehr Vorsprung. Alles sehr zum Ärger von Erdogan. Für den eben und für die AKP ist Istanbul so ein Symbolding auch und eigentlich möchte er, dass Istanbul auch von der AKP regiert wird. Deswegen gab es tatsächlich vor einem Jahr eine Gerichtsentscheidung, die gesagt hat, wegen, Zitat, Beleidigung von Wahlbeamten, Zitat Ende, werde İmamoğlu zu 2 Jahren Haft verurteilt. Das Gute ist, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Deswegen ist er weiterhin Bürgermeister noch von Istanbul.
Ah, okay, das hatte ich mich nämlich immer gefragt. Wieso können die dem im Grunde politische Betätigung verbieten, aber er ist trotzdem Politiker?
Er ist immer noch Bürgermeister.
Okay. Ja, okay. Ja,
genau,
okay.
Also wenn es rechtskräftig würde, dann wäre auch, was du gerade gesagt hast, politische Betätigung nicht mehr möglich. Also er könnte kein politisches Amt mehr bekleiden, auch eben auch nicht Präsidentschaftskandidat werden. Und dieses Urteil wird schon als Versuch der Erdogan-Regierung angesehen, einen potenziellen politischen Rivalen zu beseitigen.
Ja, so. Klar. Ja, ja.
Jetzt steht er wieder vor Gericht.
Ach komm.
Diesmal wegen angeblicher Korruption. Und Kontext zu dieser Nachricht ist, dass im kommenden März Kommunalwahlen anstehen. Das heißt, da würde er dann gerne wieder als Bürgermeister kandidieren. Seine Chancen sind auch sehr gut. Also er ist ein sehr beliebter Politiker in Istanbul. Mhm. Und aber die AKP hat natürlich Istanbul noch immer nicht aufgegeben und hätte das gerne wieder zurück. So. Und das Ganze passt dann auch noch in ein etwas größeres Bild, denn wie gesagt, nächstes Jahr sind Kommunalwahlen und auch der Bürgermeister von Izmir passt Erdogan nicht in den Kram. Tunç Soyer heißt der, angeblich hat der in einer Rede, ich muss wieder Zitat, weil ich weiß nicht genau, was passiert ist, das Gedenken an das Osmanische Reich verunglimpft.
Mm.
Zitat Ende.
Oh. Das ist natürlich böse. Sowas kannst du nicht, ist es schwierig, ja.
Ja, was aber
weil
trotzdem.
Darauf auch, rekurriert Erdogan letztendlich. Ja. Also,
trotzdem ist es ein Straftatbestand, wie es in der Taz hieß, der den meisten in der Türkei bisher unbekannt gewesen sein dürfte. Mhm. Also hat man sich vielleicht gerade frisch ausgedacht oder so, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es da jetzt auch ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft und es wird eben auch da versucht zu verhindern, dass er wieder Bürgermeister wird.
Vor allen Dingen ist das brandgefährlich. Also wenn du sagst, es ist ein Straftatbestand, die Erinnerung an das Osmanische Reich zu verunglimpfen. Also das Osmanische Reich ist in der Türkei abgelöst worden, letztendlich von einer Demokratie, von einer Republik. Mhm. Unter Mustafa Kemal Atatürk wurde er genannt. Der hat halt durchgesetzt, Laizismus, Demokratie, also im Grunde die Türkei zu einem Staat nach westlichem, liberalen Vorbild umzubauen. Und das versucht Erdogan ja auf Teufel komm raus zurückzudrehen, zum Beispiel den Laizismus zurückzudrehen und lauter solche Sachen. Und jetzt kann es dir passieren, so wie ich das spontan interpretieren würde, dass wenn du, oder früher oder später wahrscheinlich passieren, also heute noch nicht, aber vielleicht übermorgen, dass wenn du sagst, ja, der Atatürk war ja ein super Typ, also ja, wie einer meiner Nachbarn, der hat halt einen riesigen Atatürk-Aufkleber auf dem Auto hinten, dass dann schon irgendjemand von der AKP oder den angeschlossenen anderen Rechtsextremen hingehen kann und sagen kann, ja, Moment mal, das ist aber Verunglimpfung des Osmanischen Reiches, weil Atatürk hat ja genau das Gegenteil davon gemacht, was das Osmanische Reich war.
Ja, ja.
Das könnte noch richtig gefährlich werden. Also, und das sind ja dann genau diese schwammigen Dinger, sind ja immer diese Willkürparagraphen. Das ist ja auch ja im Grunde in jeder Autokratie, wo dann irgendwie Terrorismus und was ja. Letzte Woche hatte die türkische Zentralbank die Leitzinsen nochmal angehoben auf mittlerweile 40%, weil die ja so eine brachiale oder brutale Inflation haben dann in der Türkei seit vielen Jahren. Und bisher scheint das keinerlei Auswirkungen auf die Preise in der Türkei gehabt zu haben. Das heißt, die Zinsen sind immer noch zu niedrig, um zumindest über eine Zentralbankpolitik, also eine Geldpolitik, da die Inflation irgendwie in den Griff zu kriegen. Und wenn nächstes Jahr Kommunalwahlen sind, dann hat Erdogan natürlich zu Recht sehr viel Angst.
Ja.
Weil die Inflation, das ist AKP gemacht. Habe ich noch eine gute Nachricht?
Ich habe auf jeden Fall eine gute Nachricht.
Kurze Durchsage vom Apotheker. Nicht von meinem Apotheker, sondern das ist ein User im Internet, der im Blog.
So.
Und hat auch ein Buch geschrieben und so. Wahrscheinlich wusstest du das auch nicht. Ich wusste das auch nicht. Die schmerzlindernde Wirkung von 800 Milligramm Ibuprofen ist genauso stark wie die schmerzlindernde Wirkung von 400 Milligramm Ibuprofen.
Ach, krass.
Da gibt es einen Effekt, der heißt Ceiling-Effekt. Mhm. Und der bedeutet, dass wenn du die Dosis erhöhst, du keine zusätzliche Schmerzlinderung bekommst.
Mhm.
Jetzt fragt man sich dann natürlich, warum gibt es denn dann dickere Pillen als 400 Milligramm? Ne?
Damit
ja
du sie teilen kannst.
Genau, 600 und 800. Und die gibt es auch nur auf Rezept. Mhm. Und zwar kommt das daher, Ibuprofen ist schmerzlindernd und entzündungshemmend.
Ja.
Und die entzündungshemmende Wirkung steigt mit der Dosis.
Ja, das stimmt.
So. Und was auch sein kann, bei adipösen Menschen kann es sein, dass eine höhere Dosis oder dass du eine höhere Dosis für den gleichen Linderungseffekt brauchst, den ein nicht adipöser Mensch hat. Was mit der höheren Dosis dann auch immer wieder steigt oder immer weiter steigt, sind die Nebenwirkungen.
Mhm.
Weil was wirkt, hat immer auch Nebenwirkungen. Ja, die Scharlatane behaupten das Gegenteil, aber die haben Unrecht, sonst wären es keine Scharlatane. Das ist doch mal das finde ich eine total interessante Nachricht, weil ich immer gedacht habe, was soll der Scheiß? Warum kann ich nur 400er kaufen und nicht 800er? Ja, brauche ich halt nicht. Obwohl ich bin adipös. Vielleicht
brauchst du sie doch. Nimmst du zwei.
Shit. Das Leben ist so hart. Apropos hart. Hast du dich jemals gefragt, was für Kekse das Krümelmonster eigentlich futtert?
Nee, was futtert jetzt denn?
Die New York Times hat es recherchiert.
Nein.
Eine riesige Geschichte über das Krümelmonster und Kekse und so gemacht. Es sind fast echte Kekse.
Fast echt.
Fast echt. Und hieraus bestehen sie. Pfannkuchenmischung, Puffreis, Grape Nuts, Instant-Kaffee, Wasser und farbiger Heißklebestift für die Schokobröckchen. Grape Nuts hört sich jetzt gut an, hört sich an wie Trauben-Nuss-Schokolade, ist es aber. Also Grape Nuts ist ein Produkt, das hat weder was mit Trauben noch mit Nüssen zu tun.
Das muss man erst mal schaffen.
Das ist eins von diesen, fiesen Frühstücksknusper-Zeugs. Ja? Und zwar diesmal ist es aus Mehl, Salz und getrockneter Hefe und wird ausnahmsweise nicht aus dem Hause Kellogg's geliefert. Aber jetzt mal so insgesamt, also ohne den Kleber könnte das was für ein Hund sein, oder?
Nee, zu süß.
Nicht. Wieso zu süß? Ist sogar kein Zucker drin.
War kein Zucker drin, was ist mit Grape Nuts?
Das ist Mehl, Salz und getrocknete Hefe.
Und kein Zucker.
Hm. Ich weiß es nicht, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen. Warte mal, ich guck nochmal. Grape Nuts.
Was für
ein Blablabla. Made from flour, made from flour, salt and dry yeast. Ja. Und das ist interessanterweise der Typ, der das erfunden hat, habe ich gar nicht gelesen. Der Typ, der das erfunden hat, ist ein ehemaliger Patient von Dr. John Harvey Kellogg. Kennst du einen? Kennst du alle? Hier unten. Ingredients, da haben wir nochmal. Also, Mensch, sogar, das ist sogar Vollkornmehl. Ach nee, Malz, ja, da ist Zucker drin. Ja.
Okay.
Grape Nuts Flakes contain sugar as well. Naja. Jedenfalls schöner Artikel auch über das Krümelmonster und wie sie darauf kommen. Es gibt tatsächlich eine Frau. Es gibt die eine Frau, die Krümelmonsterkekse backt. Das ist deren Job. Unter anderem, aber die backt die Krümelmonsterkekse und zwar zu Hause, weil die im Studio keinen hinreichenden Backofen für die Krümelmonsterkekse haben.
Aber ja klar, sie müssen eine besondere Konsistenz haben, weil sie krümeln ja so wahnsinnig toll und sind und knuspern und es ist, ja.
Steht auch drin, sie müssen krümeln
ja.
Und sie dürfen gleichzeitig nicht im Fell hängen bleiben.
Mm. Ja. Oh ja, das, oh, da hast du ja
also, ist es schön, ist ein schöner Artikel. Es ist ein schöner Weihnachtsartikel.
Oh. Holger, weißt du, was die UBS-Bank in der Schweiz mal untersucht hat? Sie hat geguckt.
Ihren eigenen Niedergang?
Ja, das auch. Nein, sie hat geguckt, wie wird man eigentlich reich heutzutage? Ja?
Oh, ja. Jetzt bin ich gespannt. Lass mich raten.
Ja.
Erben.
Ja, richtig. Also das Märchen, was ja oft erzählt wird, das geht ja so, du kannst alles werden, du hast alle Chancen, du brauchst nur eine gute Idee, viel Leistungsbereitschaft und ein gutes Händchen mit Finanzen und schon bist du Milliardär. Das ist ja alles ganz einfach. Genau, und jetzt hat die Untersuchung der UBS gezeigt, die dabei die Milliardäre auf der ganzen Welt angeguckt hat, wie sind die eigentlich zu ihrem Geld gekommen und kam zu dem Schluss, ja, also es gibt weltweit immerhin 84 Selfmade-Milliardäre und nur 53, die geerbt haben.
So. Kaufe ich nicht.
Aber, warte. Okay. Die tatsächlich ihr Geld durch, weiß ich nicht, gute Geschäftstüchtigkeit, Genialität, Leistung und so weiter, weil was auch immer sie gemacht haben, diese 84 Milliardäre, die besitzen zusammen 141 Milliarden Dollar. Die 53 Milliardäre, die geerbt haben, die besitzen 10 Milliarden mehr zusammen, nämlich 151 Milliarden. Und damit sind sie kaufkräftiger oder haben sie insgesamt mehr Geld. Und damit ist es wahrscheinlicher, Milliardär zu werden, indem du erbst, als dass du es selber wirst. Also das sagt die Bank auch. Milliardär wird man durch Erbschaften und das wird ein Trend sein, der sich in den nächsten 20, 30 Jahren noch verfestigen wird. Und sie sagen, es ist heute schwerer geworden, Reichtum neu zu erschaffen denn je. Also wer hat, dem wird gegeben. Ja, aber wer nichts hat, der hat heute schlechtere Chancen, etwas zu bekommen als in der Vergangenheit.
Das ist ja auch ein Effekt, der ist ja vergleichsweise alt, der Effekt. Also sie haben es ja im Grunde nur bestellt.
Aber was ich fies fand, war, es wird in den nächsten 20, 30 Jahren noch schlimmer. Weil nämlich die ganzen Babyboomer jetzt erst anfangen, ihr Geld zu vererben.
Ja, ja. Ja, ja, klar. Ich meine, das ist, ja. Und auf der Basis können dann wieder, was kann man in die Daten da reingucken? Also wie genau die Daten sind? Weil ab wann zählt das Vermögen als ererbt? Ja, weil selbst jemand, der 100.000 Dollar geerbt hat, hat einen besseren, und zwar um Längen besseren Start als jemand, der gar nichts geerbt hat. Und das wird gerne übersehen. Das wird ja auch bei so Typen wie Elon Musk, heißt ja immer, ja, das ist alles aus eigener Kraft und mit PayPal und tralala. Nee, hat er halt nicht. Ne? Der hat halt nur einen Bruchteil, ich weiß nicht, Prozent oder Promillbruchteil seines heutigen theoretischen Vermögens von seinem Vater geerbt, aber er hat es geerbt. Der musste sich nicht Sorgen machen darum, wie er trocken, warm und satt bleibt.
Voll.
Das ist ja immer das Ding. Ne?
Ja, also nee, so gesehen hast du recht. Das ist auch nicht das, was diese Untersuchung betrachtet, sondern die guckt halt wirklich, ist jemand Milliardär geworden, weil er Milliarden geerbt hat?
Mhm.
So.
Und da behaupte ich jetzt mal,
das ist natürlich sehr einschränkend.
Genau, ich würde behaupten, das ist vielleicht 10 Leuten gelungen und das waren alles Chinesen.
Na, 53 ist es gelungen.
Nee, was? Weil sie Milliarden geerbt haben, ich meine, sich erarbeitet haben.
Ach so, ja.
Sich wirklich erarbeitet haben. Das ist wahrscheinlich nur 10 Leuten gelungen. Es würde mich nicht wundern, wenn das alles Chinesen wären. Und da müsste man dann auch mal gucken, inwieweit das vielleicht auch mit mafiösen Methoden zu tun hat. Also global gesehen mafiösen Methoden.
Mhm.
Das, ne, so dieser komische Staatsmonopol-Kapitalismus, den die da haben, der ist ja, ja. Ah, das, es ist ein interessanter Ansatz. Müsste man mal gucken. Es gibt zu wenig Zeit, um so viel zu recherchieren und mit Leuten zu reden. Ich würde gerne mal mit mehr Leuten reden. Mhm. Naja. Wenn wir schon mal bei Geld sind. Es gibt so eine Umweltberatungsbude. Das ist vielleicht ein bisschen gemein, ein bisschen despektierlich. Aber es ist so eine Umweltberatung, ne? Daten sammeln, Beratung, Zeug verkaufen, Wissen verkaufen. Jedenfalls haben die ein Dossier rausgegeben. Dieses Dossier heißt The Real Cost of Climate Change 2023 Report. Mhm. Also die wahren Kosten des Klimawandels 2023. Darin haben die eine ziemlich lustige Rechnung gemacht. Und zwar haben die das Wirtschaftswachstum, also BIP, Bruttoinlandsproduktwachstum, verglichen mit den Kosten durch den Klimawandel, die auch steigen. Das ist jetzt so ein bisschen Milchmädchen-esk, weil die haben einfach die Daten von 2022 in die Zukunft fortgeschrieben. Aber ne, das ist halt immer so Zuspitzung und Vereinfachung. Die machen ja ganz gut klar, worum es eigentlich geht und was eigentlich das Problem ist. So, was ist eigentlich das Problem? Wenn man die Daten so fortschreibt, ja, also 2022 BIP-Wachstum vom Vorjahr und Kosten-Klimaschäden-Wachstum vom Vorjahr, dann kann man ausrechnen, dass Deutschland im Jahr 2570 pleite sein wird, weil die Klimaschäden nämlich stärker wachsen als das Bruttoinlandsprodukt. Und da mag man jetzt sagen, ja, aber unser Wachstum ist ja relativ gering und das wird sich ja ganz bestimmt ändern in Zukunft, weil wir ja so eine innovationsfreudige Gesellschaft sind und sowas.
Ja, voll.
Der Meinung bin ich tatsächlich, dass das passieren könnte. Also zumindest bin ich zuversichtlich, dass das passiert. Das ist aber eine Annahme, die der überwiegende Teil unserer politischen Klasse nicht trifft. Wenn nämlich unsere politische Klasse annehmen würde, dass unser Wachstum in Zukunft stärker wäre, also größer wäre als die Schäden oder überhaupt größer wäre als jetzt, dann würden die uns nicht diesen Quatsch erzählen von den Schulden, die wir heute machen und die dann unsere Kinder oder nachfolgenden Generationen über Gebühr belasten würden, das würden diese Schulden nämlich gar nicht tun.
Ja.
Ja, wenn ich sie denn mache, damit sie zu Wachstum führen. Hier ein Hinweis, die letzte Wirtschaftskunde, Vrindt Wirtschaftskunde ist sehr aufschlussreich, was das angeht. Nur mal kurz erklärt, warum das eigentlich, wenn wir stark wachsen würden, nicht passieren würde. Schulden sind immer nominal. Das heißt, ich leihe heute 100 Euro und zahle morgen 100 zurück. Jetzt macht die Inflation, dass 100 morgen nur noch 90 wert sind. Gleichzeitiges Wachstum macht, dass aus 100, also heutigen 100, morgen 110 geworden sind. Ich muss aber nur 100 zurückzahlen, habe also noch 10. So.
Ja.
Das passiert, wenn du davon ausgehst, dass wir prima wachsen werden in Zukunft. Wenn du nicht davon ausgehst, dann stimmt das, was die Rechten erzählen, nämlich, dass zukünftige Generationen die Schulden erben würden von uns und nicht eine funktionierende Brücke oder eine funktionierende Egal.
Man muss sich also entscheiden.
Das ist eine Einstellungsfrage. Naja, bist du der Meinung, dass wir in Zukunft weiter wachsen oder bist du nicht der Meinung?
Und wenn du nicht der Meinung bist, musst du erst recht was gegen den Klimawandel tun.
Da kommen wir dann jetzt hin. Also Deutschland hat es ja noch einigermaßen gut. Deutschland ist irgendwann knapp nach 2500 pleite.
Ja, das Großbritannien, kann man eh sagen so, ach was.
Nee, du meinst jetzt am Ende, also im Sinne von auf den Hund gekommen. Hm. So, Deutschland knapp nach 2500, Großbritannien knapp nach 2100. Das kriegt die Brut, kriegt das noch mit. Die USA, noch dieses Jahrhundert, 2085 wären die pleite, wenn man das so rechnen würde. Australien hat es total gut. Ne?
Ja.
Die haben Zeit bis 5500.
Was? Wieso?
Naja, weil deren Bruttoinlandsprodukt stärker wächst als deren Kosten für Klimaschäden.
Ah.
So. Und bis 5500, also ich bin da sehr sicher, da hat der weise Ellen bestimmt irgendwelche Carbon-Nano-SUVs in eckig erfunden, mit denen wir dann auswandern können auf den Venusmond Tetra.
Bestimmt, so. Ja, ja.
So, und jetzt kann man sehen, dass das alles zu nehmen ist mit Cum Petra Salis. Normalerweise ist Cum Grano Salis, also mit dem Körnchensalz. Petra ist der Fels. Also das ist halt alles sehr, sehr wackelig. Spanien. Ne? Spanien wird nie pleite gehen, weil Spaniens Wachstum größer ist als, also Spaniens BIP-Wachstum größer ist als das Wachstum der Klimaschäden für Spanien. Und das halte ich für, also angesichts der zu erwartenden Klimaschäden in Spanien, halte ich das für fast ausgeschlossen.
Ja, voll.
Andererseits, aber auch nur fast, weil ne, man würde jetzt denken, oh Gott, Tomaten, Erdbeeren aus Spanien, denen bricht die Landwirtschaft zusammen, die gehen alle pleite. Nee, denen kann die Landwirtschaft einfach, die kann morgen weg sein, dann rumpelt das mal kurz in Spanien und dann war es das aber auch schon wieder. Weil die Landwirtschaft macht da gerade mal 3% des Bruttoinlandsprodukts aus. Jetzt könnte man, wenn der Faktencheck noch Zeit hat, kann ja mal gucken, für wie viel Prozent der Klimaschäden denn die Landwirtschaft verantwortlich ist. Das Verhältnis fände ich auch mal interessant, komme ich gerade erst drauf, wie ich es erzähle. Der Dienstleistungssektor ist umso mehr am Bruttoinlandsprodukt beteiligt, nämlich mit 2/3. Und da ist dann auch Tourismus drin und sowas. Aber dessen Entwicklung seriös zu prognostizieren, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, es wird immer heißer, die Leute wollen keine Sommerurlaube mehr. Ja, nee.
Vielleicht gehen sie im Winter halt echt dahin.
Genau, vielleicht kommen die über den Winter. Und das gibt halt auch echt viele Leute, die es gerne noch heißer hätten, als es jetzt schon ist. Also es ist immer einigermaßen schwer, genau, und im Winter. Außerdem ist noch gar nicht ausgemacht, was mit Energieexporten passiert. Spanien ist in einer fast weltweit fast einmaligen Position, krasser Energieexporteur zu werden. Weil nördlich der Alpen, teilweise sogar noch schon nördlich der Pyrenäen, wobei Frankreich kann das selber machen, die haben ja auch warme Regionen. Aber Spanien kann der Energieexporteur für so ziemlich alles nördlich der Alpen werden. Oder zumindest das nördlich der Alpen, das nicht aus Skandinavien versorgt werden kann, weil da ist ja irgendwann auch mal Schluss. Das könnte also immer noch passieren, dass Spanien tatsächlich niemals pleite geht. Ja, wenn die das schaffen, uns so viel CO2 zu verkaufen oder so viel Kohlenstoff, muss man sagen, uns so viel Kohlenstoff und Strom zu verkaufen, wie wir haben wollen, dann zahlen wir uns dumm und dusselig. Und die Spanier, die können schön Däumchen drehen, weil die müssen die ganzen Anlagen nur einmal aufbauen und dann laufen die halt.
Ja.
Also, ob sie es schaffen, weiß ich nicht. Ich habe ja letztens auch ein Corrie-Gespräch über Spanien gemacht. Da war Franca sich auch nicht ganz so sicher, ob die das hinkriegen werden. Aber ja, ist halt ein schönes Gedankenexperiment. Wer mitwachen will, kann sich den Report runterladen. Da muss man seine Mailadresse angeben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch reicht, eine Mailadresse anzugeben.
Wir bleiben bei Klima. Jetzt ist ja auch gerade die COP28 in Dubai. Und ein Bericht, der dort veröffentlicht wurde, der guckt sich die Luftverschmutzung und die Todeszahlen aufgrund der Luftverschmutzung an.
Jetzt kommt eine fiese Zahl, oder?
Ja, also ich meine, die Zahl kennen wir. Es sind insgesamt über 8 Millionen Menschen, die jedes Jahr wegen der Luftverschmutzung sterben. So.
Okay, nee, die Zahl kannte ich nicht. Also war mir jedenfalls nicht bewusst.
Die ist
8 Millionen.
Durchaus, wird eigentlich jedes Jahr ermittelt und hatten wir auch hier schon in der Sendung, aber 8 Millionen, ja.
Ja, ja, bestimmt, aber ich habe das, wahrscheinlich habe ich das.
Jetzt hat aber eine Studie mal genauer hingeschaut und sich gefragt, okay, Luftverschmutzung ist böse, aber was verschmutzt denn die Luft am meisten und was hat denn eigentlich auch die meisten Todesopfer zur Folge? Stellt sich raus, es ist die Verbrennung fossiler Energieträger.
Nein!
Wer hätte es gedacht? 61%, also mehr als die Hälfte dieser Todesopfer, insgesamt 5 Millionen Menschen jedes Jahr sterben, weil wir fossile Energien verbrennen und die Abgase in die Luft pusten. Da ist dann auch sowas dabei wie der Holzofen oder natürlich auch Kohle und Öl und diese ganzen Sachen.
Und ja, aber solange man lebt, sterben ja immer nur die anderen. Das ist wie beim Autofahren.
Autofahren auch so ein Beispiel, ja. Also auch ein fossiler Energieträger, der verbrannt wird und dazu führt, dass Menschen sterben wegen der Luftverschmutzung. Achso,
ich meinte das nicht wie beim Autofahren, sondern ich meinte natürlich wie bei Verkehrsunfällen. Ja? Solange man lebt, kriegen das immer nur die anderen ab.
Aber das ist ja der Witz, also das Autofahren, wenn es mit Verbrennermotor ist und fossile Energien dabei verbrannt werden, trägt auch dazu bei. Genau. Und also das ist eigentlich ein weiterer guter Grund, deswegen wurde es auch auf der COP28 jetzt veröffentlicht und vorgestellt, endlich raus aus den Fossilen zu gehen. Und was ich mich dann noch gefragt habe, war so, okay, 5 Millionen von 8 Millionen, es bleiben 3 Millionen übrig. Was ist das denn eigentlich? Ja? Was sind denn das für Luftverschmutzung? Und
Benzoldämpfe von der Tanke.
Sowas auch, aber das meiste, also die übergroße Zahl der Todesfälle sind entweder Feinstaub oder eben Ozon, die irgendwie in der Umgebungsluft zu finden sind. Und wie gesagt, 61% waren eben fossile Brennstoffe, die Feinstaub auch oft produzieren. Es gibt aber auch noch andere Quellen für Feinstaub und Ozon, zum Beispiel, und das wusste ich gar nicht so oder hatte ich nicht so auf dem Schirm, die Landwirtschaft. Die Deutsche Umwelthilfe erklärt es ganz gut auf ihrer Webseite, dass allein der Einsatz von Gülle und Mineraldünger, wo Ammoniak entsteht, dazu beiträgt, dass wir mehr Ozon haben, weil nämlich Ammoniak und Methanemissionen, und Methan entsteht ja auch in der Landwirtschaft, Vorläuferstoffe für Ozon sind und auch für Feinstaub. Also Landwirtschaft ist einer der größten Luftverschmutzer auch noch mit weltweit.
Landwirtschaft ist böse.
Landwirtschaft ist böse. Zumindest
schädlich. Landwirtschaft ist schädlich. Landwirtschaft gehört abgeschafft.
Die konventionelle Landwirtschaft muss man ja auch immer noch dazu sagen. Also es ja, ist alle. Auf jeden Fall.
Alle. Kennst du alle. Weg. Soylent Green.
Ich meine, Methan ist eh auch wieder ein Klimathema dann. Ne? Also die Methanemissionen der Landwirtschaft sind ein großes Problem fürs Klima. Methan ist eines der schlimmsten Treibhausgase, weil es eben so krass wirkt. Aber dass auch die Ammoniak-Problematik nicht nur unser Grundwasser betrifft, also das ist ja auch noch ein Thema, sondern eben auch hier für Ozon sorgen kann und dadurch wiederum Tote verursacht, das war mir so ehrlich gesagt gar nicht bewusst. Tja, so viel zur Luft.
Weil du sagtest, das ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass wir so schnell wie möglich aussteigen sollten aus den Fossilen. Eigentlich hatte ich den schon rausgeschmissen und in den auch interessant Feed geworfen. Es gab in der Tagesschau so ein kleines Hintergrundstück darüber, warum diese Appelle, ne? Ist ja, wir wissen es ja alle, ne? ist ja völlig klar, warum diese Appelle eigentlich nicht ankommen. Da war ein sehr schönes Zitat drin von eben einem Neurowissenschaftler. Der sagt, das Gehirn kann zwar eine Vorstellung von der Zukunft aufbauen, aber wir sind in dieser Zukunft eine fremde Person. Und die Interessen dieser fremden Person sind weit weniger relevant als unsere spontanen Bedürfnisse. Und diesen spontanen Bedürfnissen widerspricht in der Regel das, was der Zukunft zugute käme, nämlich Verzicht. Und das wiederum liegt daran, dass das Gehirn nicht auf Verzicht eingestellt ist, sondern auf Gewinn und Maximierung.
Ja, deswegen
darum läuft das alles leer.
Den Leuten nur empfehlen, vielleicht ist es ein gutes Weihnachtsgeschenk, was ich ja schon mal erzählt habe, diese Zukunftsforscherin, die den Leuten beibringen will, episodisches Zukunftsdenken zu lernen. Bereit für die Zukunft, ich musste gerade gucken, wie das Buch nochmal heißt. Bereit für die Zukunft heißt das Buch von Jane McGonigal. Kann man vielleicht echt gut anderen unter den Weihnachtsbaum legen, weil genau das wird ja da trainiert. Genau, dass du eine Vorstellung davon hast, wer bist du in der Zukunft und was wirst du brauchen in der Zukunft und eben auch diese Klimaszenarien durchzuspielen, um sich dann darauf einzustellen. Und wie gesagt, also die Forschung zeigt, dass Leute, die das regelmäßig machen, zum Beispiel auch besser darin sind, für die Zukunft Geld zu sparen. Also denen fällt es leichter, jetzt nicht alles auszugeben, sondern zu sparen, was ja auch ein Verzicht ist auf eine Art.
Das ist aber halt, und das ist das Problem, aber es ist eine kognitive Leistung und zwar stets und ständig eine kognitive Leistung. Du musst es üben. Und was dagegen spricht, dass das wirklich gut funktionieren kann, ist, wir werden alle immer übergewichtiger. Und wenn du nicht staatlicherseits wirklich drakonische Maßnahmen einführst, fangen immer mehr Leute an zu rauchen. Und Das ist, das, man muss das üben. Ansonsten, ja, und so viele Menschen weltweit, also selbst bei uns hier, man darf ja nie vergessen, jeder Fünfte arbeitet kurz vor der Armutsgrenze. Die Leute, haben keine so Zeit viele Leute haben so viel, genau, so viel Scheiß am Schuh,
aber dass die sind überhaupt ja auch,
keine Kraft haben.
Die sind ja auch nicht das Problem für den Klimawandel, das wissen wir ja auch. Die Leute, die kurz vor der Armutsgrenze oder schon drunter sind, die verursachen ja nicht das Problem.
Nee, aber das sind die, die kurz vor der Armutsgrenze oder schon drunter sind, sind das Problem verursachen die, die trotz 4.000 brutto im Monat am Monatsende nicht so genau wissen, wovon sie die kaputte Waschmaschine bezahlen sollen. Also das ist, ich glaube, das ist eher so ein Mittelschichtsproblem. Ich glaube, große Teile der Mittelschicht haben dieses Problem. Große Teile der Mittelschicht fehlt die Kraft für vernünftiges Verhalten. Darum sind wir alle fett, darum rauchen wir alle, darum saufen wir alle und darum funktioniert Werbung. Davon bin ich fest überzeugt. Vielleicht gibt es da sogar Forschung dazu. Würde mich auch nicht wundern. Und wenn die mich widerlegt, habe ich auch ein Problem, weil dann wird's wieder spannend, weil das Gehirn ist ja nicht dazu da.
Ein schönes Weltbild.
Oh. Wenn du so ein Bild dir von der Welt machst, ach, goldene Überleitung. Wenn du dir so ein Bild von der Welt machst, in den afrikanischen Kontinent anguckst, da gibt es so einen kleinen Zapfen rechts außen. Ostafrika, das ist das Horn von Afrika. Der liegt unter anderem Somalia. In der Gegend da am Horn von Afrika hatten sie die letzten Jahre hauptsächlich Dürre. Zweimal im Jahr gibt es da eine Regenzeit, die gab es aber 5 Jahre lang nicht. Und jetzt hat es vor 3,5 Wochen, am 8. November, endlich angefangen zu regnen. Und das hat bis heute nicht mehr wirklich aufgehört. Und jetzt ist da unten Jahrhundertflut, insbesondere betroffen Äthiopien, Kenia und Somalia. Die melden Stand gestern mindestens 2 Millionen Betroffene. Davon alleine in Somalia 1 Million auf der Flucht vor dem Wasser. Krass. Stand gestern insgesamt 260 Tote. Das dürfte alles noch sehr untertrieben sein. Kenia hat bisher noch nicht mal gemeldet, wie viele Menschen da insgesamt betroffen sind. Die Meteorologen gehen davon aus, dass es noch bis in den Januar hinein weiter regnen wird. Weil dann ist das normale Ende der, eher kurz, kleinen Regenzeit. Das ist das, was wir jetzt zumindest theoretisch haben. Normalerweise fallen in dieser kleinen Regenzeit 10 mm Niederschlag. Dieses Jahr waren es schon 200.
Wow.
20-fache Regenmenge auf 5 Jahre ausgetrockneten Boden. Du kannst dir vorstellen, was da an Abfluss passiert. Ja. März bis Mai ist dann die große Regensaison. Da habe ich noch keine Prognosen gesehen und sowas. Ich glaube, da würde sich auch, glaube ich, gerade gar keiner trauen, irgendwas zu sagen, aber es würde mich nicht wundern, wenn wir im Frühjahr 2024 noch viel krassere Meldungen dann aus dieser Region bekommen sollten. Was ich wirklich faszinierend fand auch wieder ist, wenn man sich dann dieser Tage die afrikanischen Nachrichtenseiten anguckt, dann ist das, was sich hier so dramatisch anhört, ne, oh, Flutkatastrophe, ne, und von Afrika, das ist eine Randnotiz unter ganz vielen Randnotizen.
Echt?
Ab und zu kommt das dann mal auf die Eins oder wird ein bisschen prominenter platziert, wenn es irgendwie was Neues gibt. Aber da ist halt eine schwere Überflutung. Und das, finde ich, zeigt mal wieder dieses Schöne. Wir reden immer so, ja, Afrika da unten. Ne?
Ja.
Das ist ein Kontinent. Das ist ein ganzer Kontinent, nicht bloß ein Land.
Riesengroß.
Und das ist auch nicht nur so eine Halbinsel, weißt du, so eine Winzhalbinsel wie Europa. Das ist riesengroß. Da gibt es so viel Interessantes, das irgendwie berichtet werden will. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass in dieser Diskrepanz, also oder in dieser Wahrnehmungsdiskrepanz, die unser Eins dann in dem Moment hat, mindestens eine Antwort auf die Frage liegt, warum die da unten sich nicht alle für unser Problem mit den Russen so interessieren, wie wir das tun.
Naja, ja, voll. Ist letztendlich, ne?
Das ist halt noch weiter weg.
Ja, voll. Ja, das bestärkt mal wieder das, was du ja immer wieder sagst. Wir sollten regelmäßig eine Afrika-Rubrik hier in unserer Wochendämmerung haben, das wäre schon ganz gut. Ne?
Du müsstest, das ist einen ganzen Kontinent unter Beobachtung zu haben. Die ARD braucht dafür, ich weiß es nicht, wie viele, bestimmt 20 Korrespondenten.
Klar.
Ich könnte mal nachgucken. Soll ich mal nachgucken, wie viele? Ich habe hier so eine Liste tatsächlich. Warte mal. Es gibt ein Studio in Rabat, in Kairo, in Nairobi und in Johannesburg. So. Ja, 4 Studios brauchen die dafür. Und sie kriegen trotzdem nicht alles mit, muss man ja auch mal sagen. Klar. Was allerdings auch an der Arbeitsweise der Korrespondentinnen und Korrespondenten liegt. Die haben überhaupt nicht die Zeit, alle Nachrichten zu lesen, die da unten irgendwie passieren. Weil die nämlich ständig von irgendwie ihren Heimatredaktionen gefragt werden.
kannst du mir dazu und dazu was erzählen?
Ja, ob sie nicht irgendwelche bescheuerten Beiträge machen können. Weil das ist ja auch oft das Problem, dass das was die Heimatredaktionen da teilweise für einen Schwachsinn anfragen. Du musst dir nur mal angucken, kann man ja sehen, mittlerweile ist ja das Schöne, die haben ja alles online. Du musst dir nur mal angucken, was für Schwachsinnsberichte du teilweise aus der Auslandsberichterstattung kriegst, wo du dich echt was immer, habt ihr eigentlich keine anderen Sorgen? Weil Boulevard habe ich auch vor der Tür. Naja. So, gibt es denn hier eigentlich keine gute Nachricht, doch, Katrin?
Es gibt eine gute Nachricht. Sie kommt aus Deutschland. Ich rede nicht nur so auf. Und sie betrifft das Thema öffentliche Gesundheitsversorgung. Nein, nicht Versorgung, öffentliche Gesundheit. So. Also es geht um die STIKO. Was ist denn das? Die STIKO. Die ist halt irgendwas mit Gesundheit.
Irgendwas mit Gesundheit.
Wann hast du zuletzt an
die... irgendwas mit Ungesundheit. Ja, ich habe es schon mitgekriegt vor ein paar Tagen, dass der STIKO, die STIKO-Zusammensetzung, also die Leute fliegen raus und es gibt eine Neubesetzung da, was aber, glaube ich, auch nicht unnormal ist, oder? Das war doch irgendwie todesgemäß.
Also tatsächlich ist es so, dass die STIKO, also die Ständige Impfkommission, bisher einfach besetzt war mit 17 Leuten, soweit ich weiß.
Ja.
Und für diese 17 Leute, klar, das wurde immer mal wieder, alle paar Jahre wurde gesagt so, okay, muss neu besetzt werden oder wird besetzt oder wie wird es besetzt. Aber es gab keine Maximallaufzeit. Also es gab jetzt nicht so, weiß ich nicht, du bist jetzt schon 10 Jahre dabei, du solltest mal gehen oder so. Sondern manche Leute sind da schon echt lange dabei und sitzen auf diesem Posten und sind STIKO und treffen da eben Entscheidungen. Und jetzt soll es eben passieren, dass ab nächstem Jahr, also im Februar ist dann wieder Neubesetzung, dass man nur noch 9 Jahre, maximal 9 Jahre Mitglied der Ständigen Impfkommission sein kann. Was dazu führt, dass von den 17 aktuellen Mitgliedern nur noch 5 übrig bleiben, weil die anderen schon so lange dabei waren. Und das ist natürlich... erstmal krass, also weiß ich nicht, ich finde es generell gut, wenn man sowas macht, weil ich finde, es tut jedem Gremium, jeder Organisation, jeder Gruppe, wie auch immer, die welche Arbeit auch immer macht, gut, wenn es Wechsel gibt. Also wenn immer mal wieder neue Leute dazu kommen, junge Leute auch. Es ist ja ein relativ altes Gremium auch. Also jetzt so einfach von der, wie alt die Leute sind, die da drin sitzen. Und ich finde es meistens schlecht für die Arbeit, wenn es gar keinen Wechsel gibt. Und meistens ist es gut, wenn es hin und wieder mal ein bisschen frischen Wind gibt, ne?
Ja, aber es ist halt so, weißt du, die Bundesrepublik Deutschland hat halt auch so eine Tradition des Nicht-Auslassens der nächsten Niederung. Also ich denke mal, das gibt echt viele Leute, die noch beknackter sind als der Mertens oder wie er hieß.
Mertens, ja.
Ja.
Thomas also, Mertens, der jetzt so übrigens dann auch gehen wird. Weil
ja, natürlich. Ja,
er hat gesagt, nicht deswegen so, sondern er hat ja eh schon angekündigt, er hätte sowieso schon angekündigt, dann nicht mehr weitermachen zu wollen, aber er muss jetzt auch deswegen gehen, weil er nämlich auch schon sehr lange mit dabei ist. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so schwierig ist, wenn dann 12 neue Leute dazukommen, weil, also was ist denn die Aufgabe dieses Gremiums eigentlich? Das ist ja die Abwägung von Risiko gegen Nutzen von Impfungen. So.
Das aber auf Bevölkerungsebene, nicht auf Individuumsebene.
Ja, und im Prinzip ist das ja etwas, was du mit wissenschaftlichen Kriterien machen könntest. Was auch meine Hauptkritik an der bisherigen Praxis der STIKO war. Also wenn man jetzt sich anschaut, wie ist das mit den Covid-Impfstoffen gewesen, da weiß ich nicht, inwieweit da wirklich auch die Wissenschaft eine Rolle gespielt hat, weil ja ähnliche Kommissionen oder ähnliche Gremien in anderen Ländern zu ganz anderen Schlüssen gekommen sind als die STIKO und gesagt haben, dieser Impfstoff ist so sicher und der Vorteil überwiegt die Risiken so sehr, dass wir empfehlen, diesen Impfstoff zum Beispiel ab 6 Monate oder ab, weiß ich nicht, freizugeben. Also jüngstes Beispiel ist ja die Geschichte mit dem aktualisierten Comirnaty-Impfstoff oder ich glaube auch die anderen sind aktualisiert worden gegen Corona mit der XBB1-Variante. Und da hat die STIKO ja gesagt, nö, das empfehlen wir eigentlich erst ab 60, glaube ich, dass man sich diesen Booster holt. Und bei Menschen mit besonderem Risiko. So.
Ja, aber das ist ja genau, also das Problem ist doch nicht, Also die STIKO macht genau den Job, den sie machen soll. Also das, weißt du, und das wird sich auch nicht ändern. Der Auftrag der STIKO muss neu formuliert werden, weil was die STIKO macht, ist, die STIKO denkt kollektivistisch. Die denkt an die Gesundheit des gesamten Volkskörpers und gibt darauf basierend Empfehlungen raus. Und diese Empfehlungen werden von Ärztinnen und Ärzten missverstanden.
Ja, das ist
und die sagen dann, wenn du geimpft werden willst, dann impfe ich dich aber nur nach STIKO-Empfehlung. Warum auch immer, weil die sich einbilden, dass sie haften müssen oder sonst so ein Scheiß. Was sie nicht müssen, ich habe es unterschrieben, dass da niemand anders haftet als ich.
Ja, voll.
Und da kannst du die STIKO-Mitglieder austauschen. Aber solange die den Auftrag der STIKO nicht ändern, solange die nicht explizit formulieren, also die Bundesregierung oder das Bundesgesundheitsministerium über das Robert-Koch-Institut dann dahin sagt, die STIKO-Empfehlungen sind keine individuellen Impfempfehlungen. Wer sich individuell impfen lassen will, für den ist nur zuständig die Arzneimittelzulassungsbehörde. Wer ist denn das? Paul Ehrlich, ne?
Paul Ehrlich-Institut, genau. Ja.
So, das muss irgendwo formuliert werden und zwar so, dass jeder Arzt und jede Ärztin das auch begreift. Man darf nie vergessen, das sind Menschen, die vor 20 Jahren mal Medizin studiert haben und heutzutage als Fortbildung anerkannt kriegen, dass sie Homöopathie-Kurse machen. Das ist ja das große Problem. Du kannst von Ärztinnen und Ärzten einfach nicht erwarten, dass die begreifen, was die STIKO da tut.
Ja, das ist mir ja auch passiert. Also als ich die Kinder vor ein paar Wochen impfen lassen wollte, waren wir ja bei einer Ärztin, die uns weggeschickt hat mit der Aussage, das gibt keine Zulassung dafür. Und ich stand wirklich in der Praxis und habe die Seite des Paul-Ehrlich-Instituts aufgerufen, wo stand, also wirklich schwarz auf weiß, dass es diese Zulassung gibt für Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten. Ja, und ich stand da mit meinen 13 und 16 Jahre alten Kindern. Und dass die Europäische Kommission dieser Empfehlung auch gefolgt ist und so weiter. Und dass es ab 31.08. zugelassen ist. So. Und ich halte denen das so hin und sage, hier steht, es ist zugelassen. Sie dürfen das impfen. Nein, das dürfen wir nicht.
Ja, das ist die halten sich immer noch, das ist das Problem. Die waren jahrzehntelang, jahrhundertelang vielleicht sogar sowas, sogenannte Halbgötter in Weiß. Und deren Wort war Gesetz. Und niemand ist jemals auf die Idee gekommen, nachzufragen, ob die überhaupt wissen, worüber sie reden. Ich bin sehr, sehr sicher, dass erfahrene Ärztinnen und Ärzte, die meisten auch nicht. Ich kriege nicht mit, dass die meisten impfen, sondern ich kriege nur mit, dass die meisten nicht impfen.
Ja, das
und dass
stimmt.
Du, dass es zähe Verhandlungen darüber gibt, ob Menschen unter 60 oder ohne spezielle Vorerkrankungen geimpft werden. Das Problem ist einfach, das ist ein Berufsstand, der nie gelernt hat, dass er Unrecht haben könnte. Ja, und das bei so basalen Sachen wie einer STIKO-Empfehlung, da geht es nicht darum, ist das ein Herzkranzklappengefäßkatarrh oder ist das ein Blutgerinnsel im weiß ich nicht was Aorta, keine Ahnung, das sind Sachen, das haben die gelernt, das müssen die wissen, aber wenn es wirklich darum geht, solche ja im Grunde Verordnungen zu interpretieren, ja, das ist die, du kannst denen nicht widersprechen und das ist ein Riesenproblem, wie du ja gerade beschrieben hast. Und das muss verordnet werden. Da muss ganz klipp und klar stehen, diese Empfehlung ist keine individuelle Impfempfehlung. Ja. Jeder, der sich impfen lassen will, ist zu impfen nach Zulassung. So. Solange das nirgendwo steht, wirst du mit denen nicht verhandeln können. Und wenn das irgendwo steht, dann kannst du sie vielleicht sogar anzeigen, wenn sie dich nicht impfen.
Oh, das wäre ja mal was du.
Das wäre total super, wenn das gehen würde. Weil das sind letztendlich, das sind hochspezialisierte Klempner. Das sind hochspezialisierte Körperklempner mit extrem viel Erfahrung, je älter sie werden, weil sie schon so ziemlich jedes Zipperlein gesehen haben. Hm. Und das soll überhaupt nicht abwertend gemeint sein. Und sowas merkst du vor allen Dingen, ich bin mir wieder am Aufregen hier, ne? Das merkt man vor allen Dingen, wenn man mit Medizinerinnen und Medizinern spricht, die forschen. Dann siehst du erstmal, wie weit zurück die AlltagsmedizinerInnen alle sind, diese Hausärzte, die Fachärztinnen teilweise auch. Die sind streckenweise um Jahrzehnte hinter dem aktuellen Kenntnisstand oder Forschungsstand. Und so müssen wir mit unseren Ärztinnen und Ärzten, glaube ich, auch umgehen und das überhaupt nicht verächtlich oder so, sondern wir müssen mit diesen Leuten einfach so umgehen. Wir müssen erstmal davon ausgehen, dass die im Zweifelsfall nicht besser Bescheid wissen als wir.
Ja, das erleben ja gerade diverse Leute auch, die mit Long-Covid zum Beispiel zu tun haben. Also ich kenne so ein paar und die Berichte von deren ÄrztInnen sind deprimierend.
Problem dabei ist, die ganzen Schwurbler, die machen das schon so.
Ja.
Wie soll meine Ärztin erkennen oder wie kann sie erkennen, dass ich nicht ein Schwurbler bin, der deshalb der Meinung ist, dass sie keine Ahnung hat? Oder dass ich vielleicht jemand bin, der regelmäßig mit Menschen aus der medizinischen Forschung zu tun hat und vielleicht auch solche Dinge sich selber drauf schafft, sodass ich vielleicht einen Informationsvorsprung vorher habe? Schwere Frage.
Ja, voll.
Ja, wie kann ich erkennen, ob jemand mir Unsinn erzählt oder nicht?
Ich fand ganz cool, mein Hausarzt, der ist super, weil der hat gesagt, als ich Long-Covid hatte, der hat dann mitbekommen, so, ich habe sehr viel dazu recherchiert und er weiß auch, ich bin Journalistin, das trägt man ja irgendwann mal ein in so einen Zettel, was man von Beruf ist. Und er meinte, Sie sind Journalistin, wenn Sie irgendwas rausfinden, Neues zum Thema Long-Covid, schicken Sie es mir, ich bin da total interessiert. Das fand ich gut.
Ja.
Also, dass er da einfach so offen war und gesagt hat, so, hier, im Zweifel, weil natürlich, er behandelt den ganzen Tag Leute, ich habe Zeit zum Recherchieren.
Ja.
Ne?
Ja. Meine alte Hausärztin, die leider in Rente gegangen ist, die war genauso, die hat auch gesagt, Herr Klein, Sie machen solche Sachen beruflich, im Zweifelsfall wissen Sie ein bisschen mehr darüber Bescheid als ich, aber was ich Ihnen sagen kann, ist, wenn ich Sie abhöre, wie es Ihrer Lunge geht.
Mhm.
So, das, ne?
Das ist gut.
Und warum nicht so eine Arbeitsteilung machen, aber ist halt schwierig bei so einem Berufsstand, der, wie ich eben sagte, Halbgötter in Weiß immer war. Ich habe vor Jahren mal ein Interview gemacht mit einem Mediziner, also einem Forscher auch. Da ging es darum, den Ärztinnen und Ärzten ein bisschen von der Kompetenz nicht wegzunehmen, sondern die Kompetenz aufzuteilen, nämlich spezielle Krankenschwestern, also wie früher in der DDR, so wie hieß die Bezirksschwester oder sowas zu machen, die ein bisschen mehr Kompetenzen haben als der Arzt hat, die halt Hausbesuche zum Beispiel machen können für Sachen, wo du keinen Arzt brauchst. Da ging es um Demenzvorsorge und sowas. Da muss nicht immer ein Arzt kommen, um zu gucken, wie wenig du dir heute merken kannst. Das kann auch niederrangigeres machen. Der sagte, die ärztlichen Berufsverbände oder was es da gibt, die wären Sturm gelaufen gegen diese Idee.
So, und ja, klar.
Das darf man nie vergessen. Das sind die Menschen, mit denen wir zu tun haben, denen wir unsere Gesundheit anvertrauen. In den meisten Fällen geht das gut. Aber manchmal geht's halt nicht gut. Und das, glaube ich, liegt wirklich daran, dass sie nicht wissen wollen, wie es läuft. Weil man muss ja keine Homöopathie-Fortbildung machen. Man kann sich ja auch anders fortbilden.
Voll. Naja, kommen wir zu einem lustigeren Thema, nämlich dem Lieblingsthema.
Entschuldigung, es war doch eine gute Nachricht, ne?
Es war eigentlich eine gute Nachricht. Also das
und vielleicht haben wir ja Glück und irgendjemand im Bundesgesundheitsministerium hört sich unsere Sendung an.
Und dann?
Und denkt sich, das ist eigentlich ja wirklich ein Problem, dass die Ärzte nicht impfen, obwohl der Impfstoff zugelassen ist.
Ja.
Vielleicht ändern wir da ja wirklich mal was dran.
Das wäre so gut.
Ja.
Naja, kommen wir zum Limerick der Woche.
Ja.
Das Thema der letzten Sendung, also die vom 17. November, keine der beiden Bonusfolgen, die du zwischendrin gemacht hast, war ja Rakete.
Rakete.
In Klammer Führer wurde auch kurz von dir vorgeschlagen, glaube ich. Hat es aber nicht, irgendjemand hatte ein Limerick gedichtet, wo auch Führer drin vorkam, aber ich weiß natürlich nicht, ob wir den jetzt vorlesen. Jetzt kommt jedenfalls erstmal das, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker zum Thema Rakete gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Musk prahlt am Ende des Jahres, sein Ding reiche fast bis zum Mars. Schnell hat er es oben, man will ihn schon loben, doch dann macht es Puff und das war's.
Ist ja tatsächlich explodiert. Wieder.
Mars, das war's, scheint so ein Ding zu sein. Ich nehme einfach jetzt wieder Sören, weil der wohnt kostenlos, also mietfrei in meinem Kopf. Herr Klein flog zur Kur auf den Mars. In kurz, sehr viel Staub, keine Bars. Drum Brief an Jean-Luc, Rakete zurück, nach Tempelhof. Ende, das war's.
Ich nehme den von Tobi. Unser Tobi hat nämlich auch gedichtet.
Mein Tobi von Adobe?
Yes, yes, yes.
Oh, way.
Es war mal Carola Rakete, die mutige, tapfere Nette. Übernahm es mit links, das Europa-Padings und sagt, ich bring euch auf die Kette. Was machen wir denn heute für ein Thema?
Ja.
Also, wollen wir uns auch mal mit einem Erdogan-Gedicht probieren?
Nee, lass mal. Das gibt dann wieder internationale Zwischenfälle und der Arm des großen türkischen Führers reicht weit und seine Rache ist fürchterlich.
Ja, stimmt. Und von mir soll ja wieder mein Buch ins Türkische übersetzt werden. Und das hat beim ersten Buch nicht geklappt. Weil
da haben sie einen Verleger in den Knast gesteckt.
Ja, weil die dann wirklich den Verlag, die Leute in den Knast gesteckt haben, ja.
Demnächst wird es eine KI geben, die unsere Sendung in Echtzeit ins Türkische übersetzt. Dann können wir was erleben.
Dann wird's lustig. Dann wird's lustig. Und ins Russische. Naja.
Eigentlich hätte ich noch eine Geschichte, aber die nehme ich mit in die nächste Woche.
Aber was haben wir denn für ein lustiges Thema gehabt?
Ja, Ibuprofen, Schmerzen. Immer wieder lustiges Thema.
Nee? Sehr lustig.
Okay, Tabletten, Kekse.
Kekse.
Kekse?
Kekse.
Kekse und Plätzchen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Keksen und Plätzchen? Kekse ist ein Handelsname, Plätzchen nicht, oder?
Nee, ich glaube, da gibt es tatsächlich einen Unterschied, aber ich weiß nicht mehr, wie der war. Ach. Plätzchen sind ausgestochen und Kekse kannst du einfach so auf das...
Sie sind geformt?
Sind eben nicht geformt. Kekse kleckst du einfach auf das Backpapier. Nein, du kleckst da einfach so einen Klecks hin.
Ich weiß ja, das ist dann ein Keks?
Das ist ein Keks.
Also war das, aber so hat Balsen das nicht gemeint. So hat Balsen das nicht gemeint, als sie den Keks erfunden haben.
Du gehst mir auf den Keks.
Du gehst mir auf den Cakes. Damals hieß es als erstes, früher, ganz früher hießen die Cakes.
Cakes, ach wegen Kuchen.
Kuchen, Kuchen, Küchlein, Keks. Und dann kam ja das berühmte Kurt Schwitters Zitat irgendwann.
Keks ist Fortschritt.
Keks, das kannst du nicht so banal hinweg sagen. So. Keks ist Fortschritt. Oder wie sie damals gesprochen haben, wahrscheinlich, Keks ist Fortschritt.
Meinst du, Kurt Schwitters hat auch so gesprochen?
Die mussten so schnarren, weil erstens war das modern zu schnarren. Und zweitens, wenn du in dein Mikrofon gesprochen hast, hat das Mikrofon dich besser verstanden, wenn du geschnarrt hast.
Verstehe.
Ich weiß noch, da haben wir mal, wenn wir eine Radiosendung zu 75 Jahren Radio gemacht und da hat Kuttner die ganze Zeit in ein Kohlemikrofon moderiert. Und
irgendwann hat er auch geschnarrt.
Je stärker er geschnarrt hat, desto besser klang das, also desto besser war es zu verstehen. Ja.
Witzig.
75 Jahre Radio war ich damals da. Ich habe es fast geschafft, ein Vierteljahr, klingt geil, ein Vierteljahrhundert der Geschichte des Radios habe ich daran teilgenommen.
Mensch.
Auf die eine oder andere Weise. Donnerwetter.
Bist du jetzt wieder nostalgisch?
Ja, absolut. Nee, eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht bis ärgerlich, weil es sich in diesen 25 Jahren nicht zu seinem Besseren entwickelt hat. Und die Möglichkeiten hätte es gehabt, hat es aber verstreichen lassen. Oh, Börsenticker.
Gut. Montag.
Verhaltener Wochenstart in New York.
Dienstag.
US-Anleger bleiben verhalten.
Mittwoch.
Zinsdiskussion verunsichert US-Anleger. Und zwar alle. Ja? Alle US-Anleger und ausgerechnet die ARD-Börsenredaktion weiß das. Verzeihung.
Donnerstag.
Wall Street ohne klare Richtung.
Und Freitag.
Anleger träumen von Allzeithoch, also die drei Anleger, die der Börsenreporter kennt, vermutlich sind seine Kollegen, weil die gut genug bezahlt sind, Aktien zu haben. Ich bin ein bisschen auf Krawall gebürstet.
Ja,
man muss aber immerhin schon mal sagen, dass wir 1, 2 von 5, 3 Meldungen hatten, die wenigstens ehrlich sind. Verhaltener Wochenstart, US-Anleger bleiben verhalten und Wall Street ohne klare Richtung. Das sind tatsächlich Beobachtungen. Ne? US-Anleger bleiben verhalten und Anleger träumen von Allzeithoch sind Zuschreibungen.
Mhm.
Ja, vielleicht bleiben die Anleger ja gar nicht verhalten. Vielleicht haben die gerade alle Husten.
Und woher wollen die wissen, wovon ich träume?
Das dann sowieso. Das ist
aber okay, also von einem Allzeithoch träumen wir alle immer. Obwohl es mir eigentlich auch egal ist. Weil, naja.
Bleiben verhalten kann man auch immer noch als Zustandsbeschreibung interpretieren, weil natürlich, ne, wenn nichts passiert, dann ist es verhalten geblieben. Aber dann würde ich nicht sagen, US-Anleger bleiben verhalten, weil über die weiß ich gar nichts. Ich könnte dann eher sagen, Börsengeschehen bleibt verhalten.
Ja.
Und Anlegerträume von Allzeithoch ist ganz klar eine Zuschreibung, die so tut, als wüsste sie, was passiert, obwohl sie überhaupt nicht wissen, was passiert.
Dann kommen wir jetzt mal...
Zack, Medienkritik auch durch.
Dann kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn in den vergangenen Stunden noch finden, was du gerne korrigieren oder ergänzen würdest?
Also ich habe 2 kleine Ergänzungen zu Israel mitgebracht. Du hattest ja gesprochen von diesem Brief oder diesem Statement, das von 800 Menschen unterschrieben wurde, wo es darum ging, ob eben in Gaza ein Genozid begangen wird. Und die offiziellen Texte, die offiziellen Artikel darüber sprechen schon davon, dass das irgendwie Scholars waren oder AnwältInnen, WissenschaftlerInnen, wo dann diese, ich sage jetzt mal, Aufwertung zu Genozidexpertin passiert ist, ist in dem Moment, als Leute auf Social Media darüber gesprochen haben. Aber ich fand es als Einordnung irgendwie nochmal wichtig zu sagen, dieses sozusagen offizielle Berichterstattung darüber hat da nicht davon gesprochen, dass das GenozidexpertInnen wären. Genau, es sind halt größtenteils, ich habe jetzt nur so kurz gescannt, Leute, die sich mit Völkerrecht zum Beispiel auseinandersetzen. Aber man kann da auch relativ einfach, schien es mir jetzt selber, seinen Namen drunter setzen und muss dann nur das Institut angeben. Deswegen, ja, auf jeden Fall kritisch zu hinterfragen, wie viel Expertise die Leute jetzt wirklich darüber haben, wann ein Genozid passiert oder wann nicht. Und dann habe ich mir nochmal diesen Einsatz von Phosphorbomben in Gaza angeschaut. Da ist es so, also Mitte Oktober hat Human Rights Watch ein Statement veröffentlicht, dass Israel in Gaza und im Libanon weiße Phosphorbomben einsetzen würde. Und Human Rights Watch bezieht sich dabei auf Videos aus den sozialen Medien und auf zwei Telefoninterviews, die mit Menschen vor Ort geführt wurden. Und es wurden auch in diesem Text Videos verlinkt, die spielen sich aber an der israelisch-libanesischen Grenze ab, also gar nicht in Gaza. Und die israelische Armee hat den Einsatz von weißem Phosphor bestritten. Und es gibt keinen weiteren Stand dazu. Also alles, was ich gefunden habe, bezieht sich auf dieses Statement von Human Rights Watch. Und dann hattest du ja auch angesprochen, gab es eben diesen Fall, wo ein Video aus der Ukraine rumging online und das in Gaza verortet wurde, aber das hat Korrektiv schon debunked.
Dann wissen wir also immer noch nichts Genaues. Mal sehen, wann sich das ändert, ob sich das ändert.
Ja, und dann hatte Holger mir noch einen kleinen Arbeitsauftrag mitgegeben zur spanischen Landwirtschaft. Also, dass die spanische Landwirtschaft trägt zwar nur 3% zum Bruttoinlandsprodukt bei, ist aber für 12% der spanischen Emissionen verantwortlich. Also im Vergleich, die Landwirtschaft in Deutschland ist ungefähr für 7,5% der Treibhausgase verantwortlich. Und global habe ich es nicht so genau aufgeschlüsselt gefunden. Da gab es dann nur Landwirtschaft, Forstwirtschaft und andere Landnutzung gebündelt. Und das waren 18% der globalen Emissionen. Und das ist es tatsächlich heute auch schon.
Vielen Dank. Dann wünsche ich dir einfach ein schönes Wochenende.
Danke, gleichfalls.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und diesmal muss ich noch was Besonderes sagen, nämlich es geht auf Weihnachten zu. Und wie immer verschicken wir Weihnachtspostkarten.
Oh Gott, dann muss ich wieder 1000 Postkarten unterschreiben. Ne?
So sieht's aus. Und zwar schicken wir die an alle, die sich bis zum 15. Dezember bei Steady entweder in der Gruppe Ultras oder in der Gruppe Fanclub befinden. Und zwar als zahlende Mitglieder und mit Adresse. Schreibt die Adresse in das Steady-Backend. Schickt sie nicht per Mail, nicht in die Kommentare, nicht per DM. Schreibt sie da rein, damit wir sie alle beisammen haben. Wenn ich dann die Postkarten schreibe, du unterschreibst und dann werden sie verschickt. Alle, die bis zum 15.12. mit Adresse da drin sind, bekommen eine Postkarte. Und es ist auch möglich, anderen eine Steady-Mitgliedschaft zu schenken. Das hat dann den Vorteil, dass die beschenkte Person werbefreie Episoden kriegt, genau wie ihr. Und wenn sie auch bei den Ultras oder dem Fanclub ist bis zum 15.12., dann könnten wir auch dieser Person dann eine Postkarte schicken, wenn ihr denn mit ihrem Einverständnis natürlich nur die Adresse ins Backend packt.
Also mich hättest du jetzt längst verloren, wenn ich jetzt zuhören würde. Also mit kurz zusammengefasst, hey Leute, ihr könnt uns Geld in den Hut werfen, weil Weihnachten ist, fänden wir es geil, wenn ihr uns umso mehr Geld in den Hut werfen würdet. Und wenn ihr das über Steady als Ultra oder Fanclub tut, eure Adresse hinterlasst, kriegt ihr sogar eine Postkarte zurück. Aber nur, wenn ihr das bis zum 15.12. getan habt. Okay.
Mit Adresse.
Jetzt hab ich's verstanden.
Und verschenken könnt ihr es auch.
Mit Adresse und verschenken könnt ihr es auch, aber nur vom 1. bis zum 13. und an Tagen ohne R.
Ich versuche es, dass die dann auch wirklich pünktlich zum Fest bei euch eintrudeln. Versprechen kann ich es nicht, weil ich weiß, manche Leute leben nicht in Deutschland und ich weiß auch nicht, wie viele Postkarten ich dieses Jahr schreiben muss. Falls es eine größere Aufgabe ist, kann es auch sein, dass ich das erst einen Tag vorher irgendwie fertig kriege. Mal gucken. So, und damit sind wir wirklich am Ende der Sendung, was noch so ein Vorteil ist, wenn man bei den Ultras und beim Fanclub ist, die Namen vorlesen oder was auch immer da drin steht, in dem Feld, wo der Name stehen sollte.
Und was ihr vielleicht auch wissen solltet, ist, dass mich regelmäßig komme ich in so einen Zustand, wo ich denke, boah, nervt mich das. Es ist nicht jeder Abspann so, aber ab und zu habe ich dann so Tage, an denen ich nichts an dieser Sendung stärker hasse, als die Patrons oder wie das heißt, im Abspann vorzulesen. Das heißt, wenn ihr mir so richtig auf den Sack gehen wollt, ne? Steady.
Im Moment sind es 218 Mitglieder, die wir hier vorlesen.
Es ist die Hölle. Es ist die Hölle. Es ist. So, na dann wollen wir mal, was?
Dann leg mal los.
Dins 1.
Wo jetzt 60 Milliarden für Klimaschutz fehlen, weil der große Nagus der angeblichen Marktpartei Scheiße gebaut hat, ist der Zeitpunkt gekommen, klimaschädliche Subventionen abzubauen und für saubere Luft in öffentlichen Räumen zu sorgen und als kleine Strafe endlich das Tempolimit durchzusetzen.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Wing Commander Lord Flashhearts Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten sind Bitcoin.
Alexander Bonsack hat mal wieder Brot gebacken. Der neu gezogene Sauerteig kann schon ganz schön was.
Ich wüsste ja gerne, wie sehr ich mich über diese ganzen Kryptospacken amüsieren würde oder nicht amüsieren würde, wenn ich meine Bitcoins selber noch hätte, die ich damals hatte.
Tja.
Das wüsste ich mal gerne. Wahrscheinlich würde ich die Fresse halten einfach und nichts sagen. Marc Bremer.
Doris Day wie Doris Day.
Oliver Delpi.
Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Maya geht's übrigens wieder ganz gut. Wir waren heute bei der Tierärztin. Sie hat den Verband abgenommen bekommen und sie war der Grund, dass letzte Woche die Sendung ausgefallen ist. Das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen. Sie wurde operiert letzten
Freitag. Genau, ich wollte gerade sagen, also Big Operation und so, ja.
Genau. Doppeldecker Fahrrad.
Olaf und Fiete. Wupp.
Erik Fröhlich.
Der Monkey-Dom für Holger.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Matthias Johansen.
Art J. Kästner.
Was? Keine Kapern?
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Der Dösewicht ist müde.
Entschuldigung, ich bin... Was war das? Traubennuss, wie hießen die? Ich hab schon wieder vergessen. Ja. Was bei Müsli, Müsli, Miam, Miam. Weil Cerealien ist ja eigentlich Müsli.
Nee.
Aber Müsli ist ja so gesund konnotiert hier, dass du Kelloggs nicht Müsli nennen kannst. Ich weiß gar nicht, ob man es so nennen darf, weil die Leute könnten ja durcheinander kommen, wie bei Hafermilch und Scheuermilch.
Ja, schlimm ist das.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Chris die Tür nicht zu.
Joachim Ullers.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan in Zinnowitz.
Was übrigens stimmt, die haben mir eine Postkarte geschickt. Oh. Vielen Dank. Also aus Zinnowitz. Jan und Steffi empfehlen euch und so weiter.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Nieder mit denen da oben. Wirtschaftsminister Aiwanger bewirft eigenes Haus mit faulen Eiern.
Hast du mitgekriegt, wie die CSU einen Verfassungsrichter, also einen Bundesverfassungsrichter, nicht ernannt hat, hektisch nicht ernannt hat, weil der in seiner Dissertation vor vielen Jahren was geschrieben hat, was der CSU politisch nicht in Kram passt.
Ah ja.
Das ist ganz interessant. Der Aiwanger, es war der Bruder.
Ja, es war sein Bruder mit.
Also da kann man ja auch nichts machen. Das ist natürlich nicht so schlimm. Aber wenn ein Jurist, ich glaube, er ist ja Jurist, in seiner Dissertation, der mittlerweile übrigens auch Professor ist, ja, und ein guter Kandidat ist für ein Amt des Bundesverfassungsrichters, was der in der Vergangenheit Kompetentes und nicht Hetzerisches geschrieben hat, einfach nur politisch nicht passt. Da ging es um Wahlrechtsänderungen und sowas. Mhm. Ja, gibt es auch einen Spiegelartikel diese Woche. Ist auch im auch interessant Feed. Lisa, die immer noch nicht geschrieben hat, wie sie heißt. Nee, wie man ihren Namen ausspricht, wie sie heißt, steht ja da. Und Sebastian.
Timo Altfelde.
Wichtige Unterscheidungen. Leicht verletzt musste ärztlich behandelt werden. Schwer verletzt stationäre Krankenhausaufnahme. Rechtsradikal am Rand des Grundgesetzes. Rechtsextrem jenseits des Grundgesetzes. Marmelade mit Zitrusfrüchten. Konfitüre mit jeglichem anderen Obst.
Sehr gut. Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Hast du eigentlich das Gefühl, dass seit ich hier aufgeräumt habe, es ein bisschen mehr Hall hat in meinem Raum?
Nö. Also vielleicht halt es für dich, aber nicht durch das Mikro nicht.
Simon Axmann!
Nein.
Nicht?
Ich glaube, Dirk B. ist dran.
Ach so, Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Florian Beisel.
Oben.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Bibi Blocksberg.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, Lektion 2, Mitdenken.
Gian-Andrea Konzett,
Katrin Czernocki,
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Denk dran, wenn du dich versprichst, dass du kein Versprechen brichst.
Cristiano del Tauscho.
Sebastian verweist auf Enno von Friedland und fragt sich, ob euch folgender Fakt aufgefallen ist. Die Panzerknacker haben nicht einen Panzer geknackt.
Roland Erg.
32 Schimmel auf einem roten Hang. Erst malmen sie, dann stampfen sie und warten wieder lang.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei dein Scheiß ins Internet, sei ganz vorn mit dabei. Für Arschgeigen, Faschos und Dödel haben wir eine eigene Partei.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich.
Daniel Griesel.
Bärbel Grothaus.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
Ricardo Gatta.
F&H.
Annika H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Frau Rabe hasst den Schnee.
Lars hat das Gefühl, dass seine Depression und so weiter.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sven Hennissen.
Jennifer Herbert.
Hans Herbst.
Katharina, ich mag den Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst hört hier privat zu.
Stefan Herzog.
Michael Heine.
Nils und Hilke.
Roland, hochlebe der König.
Benjamin Hupp.
Felix, der allen die Antisemitismusfolge des Lila-Podcasts ans Herz legen möchte. Ich halte mich für gut informiert und durfte trotzdem viel lernen. Danke.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Tobi ist nicht kreativ genug.
Hat Uroma eine Uroma, ist Uromas Ur um die Uroma drum.
Achtung, die Krümm- und Zuckzeit naht wieder, jedoch der Andyman Can.
Hey Silke, über die Lippen, durch den Rachen, Magen, pass auf, jetzt kommen feine Sachen. Liebe Grüße, Andy.
Tobias Johannes.
Philipp Kaden.
Kaltes, kaltes, klares Wasser.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikasi.
Anja und Bruno Kirschner.
Jasmin Kieselirmak.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Alexander Klink.
Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Der Norddeutsche Rundfunk hat angekündigt, dass Streitkräfte und Strategien in Krisen und Gedöns umbenannt wird.
Felix Kronlage Damas.
War das hier in der Sendung, wo ich nicht wusste, wie das heißt, ja, ne?
Ja.
Thomas und Corina.
Oliver Krüger.
Evelyn Künstler-Wiesmann.
Oliver Kulfink.
Annette Kusma.
Fabian Lange.
Pisse Langsocke.
Detmar Liesen.
Nico Linder. Ich habe mir übrigens ein Buch gekauft, das heißt, nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen. Das ist von einer österreichischen Schimpfwortforscherin. Die hat tatsächlich 30 Jahre über Schimpfwörter gearbeitet. Und Pisse zum Beispiel, ja, das ist ein Wort, das uns Deutschen eher anstößt, oder das, das uns Deutsche eher anstößt, die Österreicher aber wesentlich weniger. Also die Österreicher haben überhaupt nicht ein Problem damit, irgendwo zu schreiben, hier darf gepisst werden. Wenn du das bei uns hinschreibst, denken alle so, Problem.
Ja.
Das ist ganz witzig. Ne? Ja. Schönes Buch, schönes Buch. Ich, man liest es so und jede zweite Seite sitzt man halt da und denkt sich, Fotze. Weißt du, so ein bisschen.
Muss ich das jetzt rauspiepen? Ich weiß gar nicht.
Nein, geht, nee, nee. Das ist ja zum Beispiel, ist, das bedeutet ja in Bayern zum Beispiel, ist das ein Wort für den Mund. Ne?
Stimmt, Fotzen. Stimmt. Ich weiß nicht, wer dran ist. Ich sage jetzt einfach mal Florian Link.
Das war richtig. Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Ludwig Ipsum.
Robert Manich.
Martin Meschke.
Never mind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Thorsten W. Noll.
Bernd Nossem.
Dieser W-Punkt ist übrigens auch so, ich will es nicht sagen, aber wenn ich trollen wollte, ich würde nur noch W irgendwo, also Holger W. Klein. Mistress of the Winter Constellations.
Ey, du Opferkathole.
Boris Perner.
Nils Panadentold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Axel Rasmussen.
Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber, sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
Florian Rempel.
Sabine Reppschläger.
Miriam Richter, wieder Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Janine Schöne.
Danke und schöne Grüße.
Susanne Schulze.
Dirk Schumann.
Chip und Chap und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Christian Steifen.
Alice und Biele Stein.
Blas Endstein.
Pfützenriegelstein.
Pommesstein.
Jogi Löw, verabschiedet Rutz und so weiter Stein.
Sabine Stern.
Susan Martin Stöckert,
Larissa Struzina,
Günther Stück,
Claudia Tarschow,
19,
Somebody Once Told Me The World Is Gonna Roll Me,
Matthias Thome,
Moritz Timm,
Mr. Tipp
und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben gemeinsam mit Priscilla und Gwyneth Molesworth Loriots 100. gefeiert. Ein Gläschen Schaumwein auf den Meister.
Sebastian und Henry.
Lucy sagt danke für die Wochendämmerung und remember, be gay, do crime und hört auch den Gila-Podcast.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Familie Feldmann-Knecht.
Audra Fischer.
Jannik Völker.
Man tut, was man kann.
Andreas Waschk.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Sag Nein zur Arbeit. Martin Walaschk. Vielen herzlichen Dank.
Da steht, naja, auch von mir. Vielen, vielen Dank.
Das ist kyrillisch und da steht wirklich Martin Walaschk.
Ja, das kann ja jeder sagen.
Wobei, da steht jetzt Martin Balawk.
Aha, siehst du, habe ich vielleicht da doch rechter als du.
Ja, da wurde ein Buch, da wird zu sonst ausgetauscht. Da ist gar kein Sch mehr, sondern jetzt ist da ein B, das ja wie ein V gesprochen wird.
Ja, siehst du, darum ist es immer richtiger, so wie ich es mache, einfach vorzulesen, was da steht.
Und L steht da auch nicht mehr, es ist jetzt Banawk.
Habe ich doch gesagt.
Ach, der hat da hingeschrieben, was du immer gesagt hast, aber in Kyrillisch.
Meto Banawk.
Martin. Naja, jetzt steht schon Martin. Das ist schon Martin.
Ich finde das alles irgendwie, das ist alles nicht richtig. Aber hey, es könnte schlimmer sein. Hast du schon mal, also ich war ja häufiger in Thailand, also auch 20 Jahre her, aber die haben ja eine komplett andere Schrift da. Da ist ja, mit Kringeln und so. Das ist so, wo du dann da stehst und denkst, okay, das kann man noch nicht mal im Ansatz herleiten, was hier steht.
Aber heutzutage kannst du ja einfach dann dein Smartphone in die Hand nehmen.
Ja, heutzutage.
Und dann machst du die Kamera an, hältst es da drauf. Heutzutage. Und dann erscheint es in der richtigen, in der Schrift, die du kennst.
Und damals hast du dir einen Internetcafé gesucht, wo Röhrenmonitore standen.
Ja.
Und ne, so ging das damals.
Ja. So war das damals. Nix. Vor 20 Jahren.
Vor 20 Jahren haben wir 40 Jahre anstehen müssen.
Jedenfalls, das war die Wochendämmerung vom 1. Dezember 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.